Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Deine Eltern wollten eigentlich, dass du wahrscheinlich weiter Bauernhof machst. Dann hast du was IT-mäßiges und Supply Chain studiert und hast dann mit Runtastic für 220 Millionen verkauft.
Genau, das ist die Schnellversion. In der Realität war das natürlich alles ein bisschen länger und anders, aber ich bin am Bauernhof groß geworden. Und mein großer Bruder hätte schon Bauer werden sollen, der hat aber dann einen Lehrberuf gemacht, Maschinenschlosser Elektriker. Dann haben meine Eltern gesagt, passt, du machst jetzt Abitur, Landwirtschaftsabitur. Das hat ungefähr gepasst. Ich wollte eigentlich HTL-Technologie machen, habe nicht dürfen. Habe aber gewusst, wenn ich die Abitur mache oder das Abitur, dann kann ich nachher selber entscheiden, was ich will, wenn ich irgendwie 18 bin und erwachsen bin. Und von dort aber dann Technik zu studieren, war schon eine gute Herausforderung und mich hat halt Landwirtschaft nie interessiert. Muss aber trotzdem jetzt sagen, und das ist wichtig, Tim, glaube ich, was man in der Landwirtschaft lernt, ist selbstständig zu sein. Das heißt, du musst irgendwie deinen eigenen Mähdrescher schweißen, du kannst, wenn das Wetter schön ist, die Ernte einfahren, aber wenn es regnet, kannst du nicht sagen, ich habe frei, sondern musst du was anderes machen. Und die Flexibilität, glaube ich, hat mir immer geholfen, in meinem Unternehmertum zu sein. Weil als Unternehmer musst du auch einmal da, einmal dort und das und generell ein paar Dinge mehr können. Und der Hausverstand, glaube ich, sagen wir in Österreich, ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernt am Bauernhof.
Hausverstand heißt?
Hausverstand heißt, einfach ein bisschen schnell rechnen können, wenn man sagt, okay, so und so schaut das Business aus und du sagst, geht sich das ungefähr aus?
Ah, so.
Und, ja, genau. So,
aber gute Heuristiken.
Ja, aber dass du schon weißt, wo stehst du. Und umgekehrt, wenn jetzt wer sagt, okay, die Lampe ist kaputt, wie wechsle ich die Lampe? Und wenn die Steckdose kaputt ist, dann weiß ich mit dem Schraubenzieher, ich drehe nach links, tu's raus, tu die Sicherung raus, Erdungskabel runter, und in 10 Minuten ist erledigt. Das ist für mich guter Hausverstand.
Sehr gut. Ja. Und so auch im Unternehmen?
So auch im Unternehmen. Der CEO oder generell, wenn du ein Unternehmen gründen willst, ist ja, glaube ich, trotzdem ganz wichtig, ein Generalist zu sein. Das heißt, du kannst schon wo der Experte sein, aber du musst trotzdem dich um mehr Dinge kümmern. Du musst ungefähr deine Zahlen verstehen, deine Unit Economics, das Produkt solltest du ungefähr verstehen und dann vielleicht auch, wer deine Kunden sind und wie die ticken und so. Und darum ist schon so ein gewisser Hausverstand im Sinne von, ein Produkt nicht fertig bauen und dann erst rausgehen, sondern zur richtigen Zeit raus, Feedback wahrzunehmen. Also ich glaube schon, dass das alles zusammengehört, ja.
Wie würdest du das beschreiben bei dir? Weil wir haben, als wir gerade oben gesprochen haben, das fand ich so angenehm bei dir, ist, du bist in dieser ganzen Zeit du selbst geblieben und du hast dich auch, wie soll ich sagen, also dein Unternehmen ist ja wahrscheinlich so eine Extension von dir selbst. Und häufig, glaube ich, wenn Leute jetzt dieses Gründen mitbekommen, wie mache ich mich selbstständig, dann haben die so ein Idealbild von, wie wäre ich jetzt als perfekter Unternehmer und kehren so ihre eigene Persönlichkeit so ein bisschen unter den Tisch. Und wie hast du das mit was sind so deine Blindspots, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wie hast du dich organisiert, wie hast du dein Team aufgebaut, also so vor allem im Gründerkreis, wie kann man sich das da vorstellen?
Schau her, ich glaube, wir haben irgendwo ein bisschen Glück gehabt, wir haben zu viert gegründet, das hat irgendwie Nach- und Vorteile mit sich gebracht. Es war immer ganz klar, dass ich für Produkte und sozusagen für CEO verantwortlich bin und meine Gründerkollegen gar nicht dieses Ego Gott sei Dank hatten und sagen, sie wollen CEO sein. Ich war auf jeder Bühne, ich habe überall verkauft, ich habe überall über Runtastic und alles gesprochen. Mir hat das aber auch Spaß gemacht und ich war immer der beste Produktnutzer selber. Das heißt, ich bin bei Runtastic in der Früh laufen gegangen, 4 Handys drauf, überall die Fehler gefunden, sofort rein zu den Programmierern, wie machen wir das, wie fixen wir das. Parallel haben mir meine Kollegen geholfen, wir haben 2 Techniker gehabt, der René und der Christian, brillante Techniker, ich habe 5 Jahre mit denen studiert, ich war so mittelmäßig und die waren 1-0 Notenschnitt, die waren Weltklasse. Im Programmieren, nicht im Produktbauen. Und dann haben wir noch einen gehabt, der war für Finanzen zuständig und Förderanträge, der hat relativ gut schreiben können, Finanzen und so ein bisschen die Zahlen da alles in ein schönes Excel reinbaut, was da alles war. Und so waren wir eigentlich ein sehr geiles Team, ohne es wahrscheinlich gut gewusst zu haben am Anfang. Und wir haben am Anfang, wir wussten es nicht besser. Es hat das Wort Startup noch gar nicht gegeben, 2009 in Österreich. Wir haben am Anfang eine E-Mail-Adresse gehabt, ceo@runtastic.com, die haben wir alle 4 bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, wer ist er oder was ist ein CEO. Das war einfach, wir haben das gegründet. Und es war aber trotzdem am Anfang nicht so leicht. Wir hätten Geld gesucht damals, 150.000 Euro. Alle haben gewusst, warum das nicht funktionieren wird. Nie wird wer mit einem Smartphone laufen gehen. Never ever. Das macht null Sinn. Macht was Gescheites. Nein, so ein Blödsinn. Und. Aber trotzdem, die Sturheit und die Naivität waren unsere 2 größten Freunde. Wir haben am Wochenende dann gearbeitet. Ich habe mit 25 Jahren an der Fachhochschule unterrichtet und habe die Berufsbegleitenden, die 35 im Schnitt waren, zu Unternehmertum unterrichtet. Aber es waren 80 Euro für 45 Minuten das ganze Wochenende durch. Und wir haben das Geld genommen, um unsere ersten Mitarbeiter zu bezahlen. Und das heißt, man lernt auch, mit Geld umzugehen. die ersten 18 Monate 0 Euro Gehalt, danach 1.000 Euro brutto, die nächsten 2, also 3 Jahre war es einmal ein hartes Leben. Aber das Gute ist, und das ist immer ein schönes Zitat, was ich auch sage, wenn du kein Geld hast, kannst du auch keinen Blödsinn machen, sondern kannst eh nur arbeiten. Und das ist auch ein Vorteil in der
Zeit. Kannst du Zeit verschwenden.
Genau, dann kannst du nicht irgendwie unterwegs sein und lässig sein, sondern be at home or be at work. Und so hat sich das entwickelt und natürlich hast du auch eine Vorbildwirkung. Weil wenn du viel da bist, viel arbeitest und du jetzt nicht einen auf groß und irgendwas machst, sondern hands-on, wie ticken deine Mitarbeiter? Du bist ein Team und du sitzt miteinander am Essentisch. Also das ist schon alles so, wir sind schnell gewachsen. Wir haben nach 6 Jahren verkauft um 220 Millionen. Wir haben kein Geld aufgenommen. Wir sind von 4 auf 230 oder 250 Mitarbeiter aus 41 Nationen. Also wir waren wirklich krass. Aber wir sind auch nach 18 Monaten Cashflow-positiv worden und haben irgendwie nach 3 Jahren, keine Ahnung, ich glaube 12 Millionen Umsatz und 3,5-4 Millionen EBITDA gemacht. Also da haben auch die Zahlen gestiegen.
Nach wie vielen Jahren?
Ja, nach 4 Jahren.
Sondert.
Ja, sind schon krass gewachsen.
Und saftiger Profit auch.
Saftiger Profit. Eigentlich hätte man es, wenn ich jetzt wieder gründen würde, hätte man das Geld noch besser investieren können im Wachstum. Aber wir haben das alles erst lernen müssen. First-Time-Founder. Also wir haben sicher einige Fehler am Weg auch gemacht, aber ich glaube, die haben uns nie aufgehalten, sondern wir waren immer motiviert und let's do it.
Crazy, also da gibt es so viele interessante Sachen gerade zu fragen. Was hast du für persönliche Schwierigkeiten in diesem ganzen Weg? Also wo du vielleicht dich gefragt hast, passe ich hier rein, kann ich das überhaupt? Ich kenne das von mir selber, ich habe so typisch dieses Imposter-Syndrom, denke immer, ich bin Blender. Denke, ich passe irgendwo nicht rein oder dann zum Beispiel Excel-Tabellen oder so, um Gottes Willen, da kannst du mich jagen mit oder irgendwelche Termine zu machen, um Gottes Willen. Aber
gute Frage. Also bei mir war es sicherlich Selbstvertrauen im Sinne von, wo gehöre ich in meinem Leben hin? Ne? Mhm. Ich habe irgendwie so 5 Jahre Landwirtschaftsschule gemacht. Das ist dort schon losgegangen. Ich war dort im Internat und ich habe irgendwie damals so Autoposter aufgehängt und alle anderen haben Traktorenposter gehabt. Ich war einfach total fehl am Platz. Bin da irgendwie in der letzten Reihe gesessen und der Vortragende oder der Lehrer hat gesagt, Schwantner, was machen Sie da? Und ich habe gesagt, müssen es meine Eltern fragen. Habe aber gewusst, ich muss trotzdem durchkommen. Ich muss Dinge lernen, die mich null interessieren. Ich habe 300 Pflanzen auf Latein gelernt. Gänseblümchen, Bellis Perennis gehört zu den Gräsern, Poaceen und all das. Und das war schon eine taffe Zeit. Das Arge war wiederum, wie ich nachher Dinge machen durfte, die mir Spaß gemacht haben, war alles viel einfacher im Leben. Das war total krass für mich. Aber, und das ist aber schon wichtig jetzt auch, jetzt war 5 Jahre Landwirtschaftsschule, echt mühsam und irgendwie Abitur abgeschlossen, Pass geschafft. Technik studiert und ich habe nicht gewusst, was ist Technik wirklich. Ich habe gewusst, mir taugt Handy, ich habe gerne mit Computer umeinander programmiert, aber nicht wirklich programmiert, sondern umhergespielt, getuned, gemoddet und so. Und habe dann gesagt, ich studiere, beste Fachhochschule in Österreich, wahrscheinlich auch die schwierigste, weil dann kann nur was Gutes rauskommen. Das habe ich dann gemacht und war dort aber so, ja wahrscheinlich im besseren Drittel, ich war sicherlich der am Abstand am meisten gelernt hat, aber da hat es Leute gegeben wie Christian und René, die waren in der Liga. Und ich habe mir dann eigentlich 3, 4, 5 Jahre gedacht, wer braucht mich, wenn es so Leute gibt?
Verstehe.
Und irgendwie hat es keine Lehrperson gegeben. Und das ist das Schade oft an unserem ganzen Schulsystem auch oder so, die vielleicht erkannt haben, mein Studiengangsleiter hat mir 5 Jahre später, wie Rantastic schon super erfolgreich war, hat er gesagt, du warst immer der Beste im Präsentieren. Also wenn du was präsentiert hast, das hat Hand und Fuß gehabt. Und ich habe mir gedacht, fuck, hast du mir das vielleicht vor 10 Jahren einmal gesagt, da hätte es braucht irgendwie. Weißt, also, und ich habe eigentlich meine Stärken erst viel später kennengelernt. Darum habe ich auch das zweite Studium gemacht, Supply Chain und E-Commerce, so ein Ding. Und habe erst dort gelernt, da haben wir viel präsentieren müssen, da haben wir Unternehmen virtuell nachbauen müssen im Studium. Und da haben wir gemerkt, wow, das kann ich. Da war ich aber 25. Das heißt, ich habe mir 25 Jahre gebraucht, um das zu finden, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, da bin ich wirklich gut drin. Und davor war das alles immer mit großer Skepsis und nicht großes Ego und Überzeugung, sondern eher so, braucht mich wer, kann ich das überhaupt? Und dann haben wir als Firma gegründet und dann ist es so sukzessive weitergegangen, dass ich irgendwann gelernt habe, dass meine Stärken sind, Menschen zu motivieren, Produkte zu bauen, mit anderen Leuten was zu machen. Aber das war ein langer Leidensweg.
Krass, und vor allem ist es ja auch nicht so verschult beziehungsweise strukturiert und offensichtlich, dass das halt etwas ist, was dir irgendwie hilft oder
absolut nicht. Ne?
Wird ja nicht benotet so unbedingt direkt.
Überhaupt nicht. Ne? Oder irgendwie auftreten und dann sagen ja Leute oft so, ja, du kannst das einfach und so, was ja Blödsinn ist. Du kannst ja überall besser werden. Ich habe dann schon gelernt, gell? Ich bin gut auf der Bühne, ich kann gut reden, ich kann auch Leute motivieren und so und habe dann versucht, okay, was kann ich noch mehr machen? Okay, ein Buch dazu lesen, einen Mentor suchen, bin zur Psychiaterin gegangen. Ich war in den USA viel und die haben gesagt, jeder CEO hat einen Coach. In der Gemeinde Österreich kenne ich keinen einzigen CEO, der einen Coach hat oder irgendwie einen Mentor oder so. Zumindest damals. Und habe mir dann einfach irgendwen gesucht, habe gesagt, okay, England studiert, Psychiatrie, und bin dorthin gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich habe keine Probleme, aber ich glaube, du kannst mir helfen. Und die hat irgendwie nicht gewusst, was wir tun, und sie hat dann gemeint, am Ende des Tages war es Business Coaching, was mir aber enorm geholfen hat. Die hat wieder ganz kleine Sachen rausgefunden.
Erzähl mal, weil das ist interessant. Das, ja. Heute nennt man das ja so positive Psychologie. Du bist nicht krank und willst dich weiterentwickeln.
Genau. Die hat zum Beispiel rausgefunden, gell, ich habe gesagt, ja super, ich war gerade auf Urlaub und war ganz cool und so. Und sie hat mich so gefragt, was habt ihr gemacht im Urlaub? Und ich habe gesagt, ja, das haben wir uns angeschaut, das haben wir gemacht und. Sie hat gesagt, wow, Florian, du warst auf einer Reise. Du brauchst jetzt Urlaub, um deine Reise zu verdauen. Du bist um null fitter, du bist aus der Arbeit raus und wolltest Urlaub machen, aber du hast deine Reise gemacht und jetzt wieder in die Arbeit zurück. Du bist null erholt. Dann hat die irgendwann zu mir gesagt, ja, da habe ich eine Meeting gehabt und sage, ich bin rübergelaufen ins andere im Büro, bei was der zack, zack, Meetings. Hat sie gesagt, Florian, nur Sklaven laufen. Und ich meine, was ist denn das für eine scheiß Aussage? Und das ist so sehr offensiv und so. Also sie hat gesagt, welchen Eindruck versprühst du im Unternehmen, wenn du laufst? Hektik, du hast das nicht im Griff. Du bist zu spät, du bist der CEO der Firma. Du bist der, der da ist und sagt, alles ist gut. Mit Ruhe, schau ja mal links und rechts, wie geht's allen, nehmen das auf. Was haben wir gemacht? Wir haben im Unternehmen auf Speedy Meetings umgestellt. Das kann man im Google-Kalender machen. Dann dauert ein Meeting entweder 25 oder 50 Minuten. Dann haben wir immer die 10 Minuten, um die Stunde aufzufüllen, um einmal Pippi zu gehen, um einmal einen Kaffee zu holen und in den nächsten Meetingraum zu gehen. Und nicht rush von einem ins andere. Dann hat die irgendwie gelernt oder rausgefunden.
Guter Tipp.
Ja, also wirklich guter Tipp. Dann hat die irgendwie rausgefunden, ich habe gesagt, wow, ich muss dorthin fliegen, Keynote machen und so. Und sie hat dann gecheckt, wir haben immer nur billigst geschlafen, billigstes Hotel und Motel und was der No Budget. Und irgendwann hat die gecheckt, wenn ich irgendwo ein Fitnesscenter und eine Badewanne habe, dann bin ich happy, dann freue ich mich auf meine Reise. Weil ich gehe sehr gerne oft in die Badewanne, so nach dem Training, leg mich rein und so, einfach eine halbe Stunde relax. Und auf einmal war mir das Reisen egal. Habe ich Keynote in London gehabt, habe gewusst, Hotel, Gym, Badewanne, all gut, fliege ich gerne hin. Das habe aber ich 25 Jahre oder länger nicht rausgefunden über mich selber. Und das ist das Spannende, wenn man eine neutrale Person von außen hat, die einen einmal einfach so beobachtet und ein paar Dinge sagt, die man selber nicht sieht. Das hat mir enorm geholfen.
Und ich finde das auch voll, ist auch ermutigend, weil man auch irgendwie sagt, ja, man will nicht selber noch irgendwie zusätzliche Kosten oder Probleme verursachen, auch wenn das ja so dein Laden ist, will man nicht so die Extrawurst sein oder sagen, ey, das brauche ich jetzt, damit ich da irgendwie funktioniere.
Klar, da muss man aber auch lernen, habe ich auch ein gutes Beispiel, wo das kleine Denken oder das sozusagen nicht weit genug Denken, wie immer so Personal Assistant ist so ein Thema. Wann braucht man seinen Assistent, seine Assistentin? Und ich habe gesagt, ja, ich kann mal meinen Flug selber buchen, meinen Zug selber buchen, mein Hotel. Und irgendwie dann trotzdem redet man und sagt, hey Flo, du bist CEO von 200 irgendwas Leuten, du sollst das nicht machen. Jede Minute, die du in andere Dinge investierst, ist mehr wert, weil deine Stunde, was bist du dir wert in der Stunde? Und irgendwann dann habe ich gehabt meine persönliche Assistentin und dann später auch einen Assistant. Und auf einmal war das voll toll, weil ich habe irgendwie am Anfang immer die Angst gehabt, das ist irgendwie abwertend, wenn ich jetzt jemanden da habe und diese Arbeit gebe. Und ich habe die Leute total weiterentwickeln können. Ich habe gesagt, hey Michi, du hilfst mir links und rechts, so weit, dass der gesagt hat, hey, bitte fahr mir ein Auto waschen. Umgekehrt, ich nehme dich aber auch wieder auf das nächste geile Meeting mit extern und stell dich guten Leuten vor, damit du auch weiterkommst. Und ich glaube, diese Berufsbezeichnung, dass man so irgendwie Personal Assistant to the CEO oder was auch immer ist, so Vorstandsassistent, ist ein extrem geiler Beruf, weil man unglaublich viel lernt, man hat totale Transparenz, man sieht voll viel, man ist in geile Meetings dabei und man kommt richtig weit, also ist viel, viel anerkannter, wie ich das damals geglaubt hätte. Und auf einmal ist es mir selber auch viel besser gegangen, weil meine Assistentin hat gewusst, hey du Flo, wichtiger Kunde, morgen Geburtstag, E-Mail ist schon vorbereitet, bla bla bla, schick das hin, da ist Geschenk für deine Mama, hat Geburtstag und so. Also einfach so Dinge outsourcen, die man gerne vergisst und wir alle kennen das. Ne? So, und das war einfach geil. Und die hat schon gewusst, hey, Meeting, der kommt, so heißt seine Frau, das sind seine Kinder, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber weißt du, so ein bisschen Kontext-Awareness schaffen, was du selber gar nicht kannst, war das eine gute Lebenserfahrung, die ich lange gebraucht habe, um sie zu verstehen.
Ey, das ist richtig schön, was du sagst. Ich meine, guck mal, du gehst ja auch irgendwie in ein Meeting rein und so und am Ende des Tages ist man ja auch bezahlt dafür, dass man verlässlich gutes Judgment hat. Aber wenn du dann halt kommst, irgendwie abgefuckt bist und denkst, oh scheiße, es ist ein Geburtstag, ich muss so ein Geschenk kaufen oder ich, oh, was, so irgendwelche Sachen, die noch so im Hintergrund als so Hintergrundprozess laufen und dir gefühlt irgendwie 50% deiner Kapazität wegnehmen, weil man auch so nicht so ganz damit copen kann, weil man vielleicht auch nicht so gut ist darin.
Genau, und das sind die einfachen Dinge oft. Dass da nimmt wer wahr, heute ist ein mega stressiger Tag, die Mittagspause geht ja nicht aus, aber wir wollen trotzdem halbwegs gesund essen und auf einmal steht das gesunde Essen da und sagt, ja, du hast ja einen Stress, ich brauche jetzt nicht wohin gehen, essen holen. All die kleinen Dinge bereiten eine Freude und auf einmal erleben deine, machen dein Leben einfacher als CEO oder als deine Tätigkeit. Und du wirst ja gejudged auf das, wie erfolgreich ist dein Unternehmen. Und wenn du bessere Lebensbedingungen hast im Unternehmen, kannst du bessere Leistung bringen. Entschuldigung.
Boah. Gesundheit.
Danke.
Ja, ist interessant, das zu hören von dir. Wie würdest du das, gab es so Phasen, wo du gesagt hast, ey, scheiße, ich habe keine Ahnung, wo ich hier so richtig hingehöre? Oder Phasen, wo du sagst, ey, da, ich meine, ihr habt das 10 Jahre gemacht? Oder?
Ja, nein? Genau. Also ich war so 10 Jahre dabei und das Unternehmen gibt es ja immer noch. Aber wir haben nach 6 Jahren an Adidas verkauft. Ich war dann noch 3 Jahre als CEO dabei und bei Adidas, so in der erweiterten Core Leadership Group hat das geheißen, so ein bisschen im erweiterten Vorstand, wenn man will. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob die Frage schon aus war, aber eigentlich war bei mir die Phase vor Runtastic oder vor selbstständig sein und vor Unternehmer werden viel mehr die Phase, wo ich lost war. Wo ich nie gewusst habe, wo gehöre ich wirklich hin. Das ist schon ein bisschen in der Jugend losgegangen, dass ich, wie gesagt, ich war zwar in der Landwirtschaftsschule im Internat, immer bis Samstag dann heim, dort mit meinen Freunden damals, die aber alles eher Arbeiter waren und schon arbeiten waren, die haben mehr Geld gehabt, haben super Moped gehabt und waren irgendwie cooler sozusagen. Ist aber dann auch nicht überall in die richtige Richtung gegangen, aber auch links und rechts abgedriftet. Und ich habe das immer geschafft. Ich habe immer gewusst, ich brauche Ausbildung, weil Ausbildung ist für mich der Weg aus dem, wo ich bin. Und wir sind 3 Kinder, alles gut, tolle Kindheit gehabt, aber halt nie viel gehabt. Ne? Es war trotzdem immer ein knappes Leben, ne? Mit Bauernhof und. Und irgendwie war ich leider oder Gott sei Dank immer getrieben, ich will mehr, ich will unabhängig sein, ich will mir Dinge leisten können. Ich habe immer schon Sachen schön gefunden. Ich habe mit 17 Jahren auf einen grünen Zettel geschrieben, mit 35 war ich ein Porsche 911. Das war, ich weiß nicht wieso, aber das war für mich, hat's Commodore 64 war so ein Computerspiel, Test Drive, und da hat's den Porsche gegeben, und geil. Also sowas hätte ich gerne mal. So blöd es klingt, ne? Das sind halt so die Kindheitsträume. Aber für mich waren die halt immer danach...
Ist halt so. Ich meine, ich respektiere auch Leute, die sagen, die sind motiviert, weil sie irgendwie eine Frau haben wollen mit großen Brüsten. Und wenn sie das motiviert und sie krasse Leistungen bringen, dann ist so daran. Muss
jeder für sich zu seinem Lebenszeitpunkt die Dinge suchen auch und so.
So habe ich auch mit dem Trainieren angefangen zum Beispiel.
Genau. Das bei dir auch, sich ja dann mit der Zeit. Du bist umgeschubst worden und warst ein bisschen schmächtiger und so. Und genau, Training war auch immer schon. Bei mir ist Training auch irgendwie mit 15, 16 losgegangen, komplett ohne irgendwas. Aber es ist dann ein Habit geworden und ich habe irgendwie gewusst, ich bin performanter. Und mir hat es irgendwie taugt, einfach irgendwo Leistung abzurufen, ohne jetzt, ich habe mich damals nie so gemessen großartig, aber es war trotzdem. Und ein Gedanke war, auch im Studium, immer den steinigeren und härteren Weg zu gehen. Und ich habe mir gedacht, irgendwann kommt der Outcome, wo ich was dafür bekomme. Und ich glaube, das machen viele Menschen falsch. Die gehen zwar mal 3 Wochen den steinigen Weg oder 2 Monate und glauben dann der Reward, also es kommt alles zurück. Aber das dauert oft halt Jahre. Na, ich habe eigentlich 5 Jahre Landwirtschaftsschule, war aber Abitur, check, so mit Studium. Studium 1, super wichtig, aber Studium 1, Studium 2, da ist eigentlich erst gefunden, wo bin ich gut drin. Habe aber dann die Leute vom 1er gekannt, die gut programmieren haben können, vom 2er, den Finanzler, die Firma gebaut und dann x Jahre Firma und dann Riesenreward, alles 100-mal zurückbekommen. Und das, glaube ich, ist das Leben auch ein bisschen, dass man schon kontinuierlich, wenn man kontinuierlich die extra Meile gehen, dann werden wir irgendwo erfolgreich sein. An das glaube ich schon sehr stark.
Da habe ich jetzt eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt nach vor allem heutigen Gesichtspunkten versucht, man ja alles so ein bisschen zu verformeln. Wir haben ja gerade vorhin auch über den Podcast gesprochen. Wie mache ich meine erste Million? Oder wie mache ich das? Wie mache ich das? Und dann versucht man immer so diesen einen perfekten, geplanten Weg zu gehen. Und wenn man jetzt so das sich angucken würde, wie Leute dann sagen, ey, dann hast du ja eigentlich alles falsch gemacht.
Ja, das stimmt, ja.
Weil du gehst die Extrameile, du machst es nicht effizient und so weiter und so fort. Also jetzt bewusst so provokant.
Ja, ja.
Was sagst du dazu? Weil ich find, das ist so ein bisschen das, also für mich persönlich das Spannende ist, also das, was du gerade halt beschreibst, weil du kommst, das eine ist so Landwirtschaft, du hast ja viele verschiedene Sachen gemacht und hast ja daraus auch irgendwo extrapolieren können, ey, ob Supply Chain Management ist, ob das jetzt IT ist oder ob das jetzt zum Beispiel der Bauernhof ist, es gibt irgendwie einen Bodensatz an Dingen, die überall geltend sind. Mhm. Plus noch den Sport, den du gemacht hast. Mhm. Und da würde mich interessieren, diese Extrameile, also wenn du das jetzt mal so ein bisschen Weil ich glaube, dass heute sich ja Leute sehr stark ablenken lassen. Heute sind es NFTs, morgen sind es Kryptos. Also es ist immer so, jedes Jahr gibt es irgendwas Neues, wo du schnell reich werden kannst und irgendwie 80-90% der Leute sich ablenken lassen und dann so eine Existenzkrise haben. Oh, mache ich überhaupt noch das Richtige?
Ja. Ich meine, da gibt's sehr breite Frage, sehr gute Frage. Erstens einmal kann man mal schnell zu den NFT-Leuten und Krypto-Leuten, gibt's sicherlich einige, die in einem Jahr reich geworden sind. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die maximal Geld verloren haben in einem Jahr. Mhm. Ne? Und so eine schöne Quote ist, each overnight success took at least 8 to 10 years. Also das über die Nacht reich werden dauert meistens 8 bis 10 Jahre. Jedes gute Startup, jeder gute Unternehmer, das ist nicht von heute auf morgen. Das ist bei uns in 6 Jahren passiert, das war wahnsinnig schnell. Wir haben auch super Timing und erwischt. Und ich glaube, um jetzt auf die Extrameile zurückzukommen.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Du kannst halt nur, wenn du verschiedene Dinge ausprobieren willst, musst du die Extrameile gehen, weil sonst kannst du vielleicht nur eines machen. Du kannst sagen, okay, ich gehe jetzt in NFT-Hype rein, ich lerne die Technologie, ich baue meine NFTs auf, habe meinen OpenSea-Account und create und tue und mach. Und jetzt kommt die Economy, so wie das jetzt war, und NFTs sind einmal irgendwo wieder komplett weg. Ne? Mhm. Dann hast du nur das eine Standbein gehabt. Und wir haben halt versucht, jetzt will ich nicht sagen, mehr Standbeine zu bauen, aber ich glaube, dass du schon längere Zeit mehr verfolgen musst, als nur einen Hype-Cycle hinter dem anderen hinterherlaufen. Mhm. Weil ganz ehrlich, warum heißt das Hype? Weil es auf eine kurze Zeit relativ hoch oben ist, die Kurve. Und das Leben besteht ja basically aus Sinuskurven, Schwingungen. Und eine Schwingung geht bergauf und bergab. Darum sagt man auch im Startup-Business, life is a rollercoaster. Ne? Rauf, runter. Und jeder, der eine Firma gründet, garantiere ich jedem, das wird nicht nur der Raufweg sein, da wird es auch runtergehen und es wird nicht lustig sein. Wir waren einmal, Axel Springer hat Anteile von uns gekauft und ich war im Axel Springer Hauptgebäude und die haben einen Paternosterlift. Der fährt Stockwerk für Stockwerk rauf. Da steigst du ein so und der fährt 17 Stockwerke rauf, ganz langsam. Und oben steigst du aus. Und ich habe den damaligen, ich glaube, der Bild-Zeitung-Chef, Kai Dickmann war das, gefragt und so, sage, warum habt ihr so einen alten Paternosterlift da herinnen und so? Hat er gesagt, weißt du, Florian, alle wollen ja, dass die Bild-Zeitung über einen schreibt, wenn es bergauf geht. Der Lift soll jeden daran erinnern, wir schreiben auch über dich, wenn du wieder mit dem Lift hinunterfährst. Also auch die Zeitung berichtet einmal dann, wenn es irgendwie nicht gut läuft oder so. Aber es war irgendwie ganz cool. Und ich glaube, der Mensch, also das war auch wieder von der Psychologin, es war eine gute Aussage. Die hat einmal gesagt, Florian, genieße die Tage, an denen es dir schlecht geht. Du hast ja nicht so viele davon. Und warum war die Aussage so interessant? Weil ich sage jetzt oft auch, es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Wir brauchen natürlich auch den Regen, damit alles wächst und gedeiht. Und wenn es Leute in Los Angeles fragst mit 330 Sonnentage, die sagen, irgendwie geht man die Sonne auf dem Arsch. Und das ist irgendwie, was ich im Leben schon über die Zeit gelernt habe, dass es rauf, runter ist. Und trotzdem, du wirst nicht jeder Aktienguru, jeder whatever, der war nicht nur bei der Kurve nach oben und hat oben verkauft. Mhm. So ist das Leben nicht. Das ist eine reine Fiktion. Und jeder, der das sagt, der lügt meiner Meinung nach. Und auch die Superstars, schaust du dir alle an. Leider, die können ganz viele, geht sicher nach rauf irgendwie. Aber es gibt meistens Probleme am Weg, oder? Oder wer bleibt nur oben gehypt? Nimm mal wen, der jetzt 10 Jahre lang Hype gehabt hat. Jetzt, und selbst Michael Jordan sagt, na, also I've missed 1 million shots, aber nee. Irgendwie, also die Quote, die es von ihm gibt. Also das Leben ist aufgebaut auf einer Kurve und so sind wir. Und ich glaube, umso besser man lernt, auf der Kurve oder auf der Welle zu reiten, umso erfolgreicher kann man das Ganze managen. Aber damit man nach oben reiten kann, muss man auch ein paar Mal nach unten fallen, um wieder raufzukommen. Und dann nennt man das irgendwann Übung. Dann wird vielleicht die Amplitude höher und man reitet höher rauf. Aber wichtig ist, glaube ich, immer das, dass es auch nach unten geht. Und ein schönes Beispiel vielleicht noch, weil bei Runtastic haben wir uns viel mit Laufen beschäftigt. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte einen Marathon in meinem Leben laufen. Dann nehmen sich das Ziel vor, in 3 Jahren den Marathon, trainieren, laufen und. Laufen durch das Ziel, Hände in die Höhe, Serotonin, Endorphin, Dopamin, bam, 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 superglückliche Menschen. Eine Stunde später depressiv. Fallen in das sogenannte Marathonloch.
Leere.
Und was haben sie gemacht? Sie haben sich nie überlegt, was ist danach. Und das, glaube ich, ist im Leben auch ganz wichtig. Wenn wir jetzt alles nur sagen, Startup bauen, wir wollen um Millionen verkaufen und dann habe ich das. auf einmal mein Startup nicht mehr, ich habe meine Firma nicht mehr, ich habe meine Leute nicht mehr, ich bin nicht mehr der CEO, die Zeitung sagt nicht mehr, hey, Florian Schwab.
Wie war das bei dir? Das wollte ich dich heute fragen. Bist du leer geworden? Weil das wäre meine größte Angst. Sag ich
ja,
dir ehrlich.
Es ist eine total berechtigte Angst. Und zwei Dinge. Also gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt The Seven Habits of Highly Effective People. Da geht es darum, so sieben Habits und Leadership-Themen. Und eines der sieben Dinge heißt Start with the end in mind. Überleg dir jetzt schon, wo das Ziel ist. Also wenn du ein Haus baust, überleg dir, wie das Haus ausschaut. So,
du kannst gehst, du das immer?
Nein, kann ich nicht immer. Absolut nicht. Aber bei Runtastic hatte ich ungefähr die Zeit dazu. Also wir haben gesagt, erstens werden wir nie verkaufen, sondern wir werden gekauft. Sende da mal ganz viel. Ich gehe nicht raus und sage, Bittsteller, bitte, wir sind zu Verkauf, hallo, Runtastic hier zu kaufen. Sondern, wenn wer an die Tür klopft und will mit uns reden, gute Leute, reden wir immer. Dann haben wir uns eine Schwelle gesetzt und haben gesagt, unter dem Betrag verkaufen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wenn es was wird, dann verkaufen wir hoffentlich nur an jemanden, mit dem wir gut können. Und damals bei Adidas war das Eric Liedtke unter anderem, der war der CMO, ein Amerikaner, und ich habe wirklich gut mit denen können. Und wir haben da, bevor wir den Deal gemacht haben, noch wirklich Handschlag gemacht und haben gesagt, wir schauen, dass das jetzt 3 Jahre funktioniert.
So, das sind die besten Deals, oder nicht?
100%.
Aber ich werde ausgelacht für sowas, wenn ich das sage.
Ja, aber es klingt so märchenhaft, aber das hat tatsächlich dann funktioniert. Aber es waren die Menschen dahinter, die funktioniert haben. Ja. Und es war so eine Loyalität dahinter. Und jetzt habe ich auch gewusst, Runtastic ist morgen nicht kaputt, nur weil jetzt ein Konzern kommt. Das gibt's ja oft. Ne? Startup wird gekauft, Konzern, Richtlinien, Guidelines drüber, Mentalität, Kultur weg. Und es war mir ganz wichtig, dass das beibehalten wird. Aber es war auch wirklich akribisch vorbereitet. Und du musst dann auch lernen. Schwieriger war es dann, wie ich dann 2018 auch aufgehört habe bei Runtastic. Weil dann war ich weg sozusagen und habe nicht mehr meine Daily-Routine oder ich habe nicht mehr in die Arbeit fahren müssen oder es war keine Arbeit mehr da sozusagen. Ich habe Startup-Beteiligungen gehabt, habe gesagt, ich mache jetzt Auszeit, 6 Monate in der Welt reisen und. War tatsächlich ein paar Monate auf Hawaii. Und das Schwierige ist aber so als Unternehmertyp, der jeden Tag schafft und tut und was der und links und rechts. Du musst das einmal lernen, das nichts tun.
Alter, mein abendlicher OCD-Check von allem. Oder? Alle Zugänge, überall einmal reingucken.
Genau. Ey. Das ist nicht leicht, ne? Und das ist immer so, wenn wir, die falsche Wahrnehmung ist ja immer so, wenn man, jeder würde gerne im Lotto gewinnen und dann tun wir ein Leben lang nichts mehr und nur mal lässig sein. Man darf 2, 3 Dinge nicht vergessen. Erstens hast nur du gerade deine Firma verkauft und du hast da Geld bekommen, nicht deine 20 Freunde. Also, es hat auch niemand die Zeit, jetzt tun wir mal 6 Monate in der Welt umher chatten. Und selbst das habe ich gelernt, also glaube ich zumindest, du kannst nicht irgendwie 6 Monate Party machen. Ja, das mögen ein paar vielleicht können, aber in Wahrheit befriedigt dich das null.
Was danach, ja?
Was ist danach, genau. Oder auch währenddessen. Ne? Es ist ja dann, ja. Aber es ist bei uns, also Gott sei Dank, klopf auf all Holz, das da ist. Das haben wir relativ gut hinbekommen, weil wir auch dann, wir haben damals schon andere Firmen eben gebaut und da im Business und dort. Und ich bin ja mittlerweile in 40 Startups investiert und habe jetzt 8 Firmen selber gegründet. Also ich habe immer schon ein bisschen vorgesorgt, dass es was zu tun gibt. Teilweise mache ich viel zu viel und habe dann meine Phasen, wo ich overwhelmed bin und denke mir, what the fuck, warum tust du dir das alles an? Du musst ja gar nicht. Aber das ist immer so ein bisschen ein Spiel. Und ich glaube, jeder, der mir erzählt, der hat sein Leben linear im Griff und es geht nur bergauf, ist meiner Meinung nach Bullshit.
Sagst du dann zu mehr Sachen ja, als du handeln kannst?
Leider immer noch.
Ich kann gerade fragen, ob du mir beibringen kannst, wie das
geht. Nein, aber ich bin schon so, dass ich wirklich 99% gefühlt Nein sagen kann. Aber es ist immer noch zu wenig. Und ich werde immer besser. Und ich lerne auch eines, das bin ich. Und wenn ein neues Projekt reinkommt, dann sage ich, okay, du musst zuerst eines rausgeben. Wie im Kleidungskasten. Wenn du ein neues T-Shirt kaufst, altes wegwerfen. Weil ich werfe überhaupt nichts weg. Ich habe irgendwie Kleidung von den letzten 5 Jahren. Und alles ist drin und denke mir, boah, das habe ich nur einmal angehabt, das hat irgendwie 60 Euro gekostet. Nein, das lasse ich noch drinnen hängen. Ich ziehe es nie wieder an. Aber, und im Leben, glaube ich, ist auch so, wenn ein neues Projekt kommt, und da werde ich besser. Ich werde auch besser im Nein sagen. Und es geht mir gut dabei, aber immer noch nicht gut genug.
Das ist so richtig witzig. Meine Freundin ist da so, die sagt so, ey, ich habe dich erlebt, wie du irgendwie sagst, 250.000 machen wir so und so in 5 Minuten. Und dann steht die vor mir und sagt, ey, ich zeig dir diesen Pulli, sollen wir den weghauen oder nicht? Und du denkst dann mal länger nach, ja, genau, als über die anderen.
Genau, aber ich bin 1:1 genau der gleiche. Was? Über die Kleinigkeiten oft. Und so auch bei mir, dann fragt irgendwer, das, sage ich, keine Ahnung. Große Entscheidung, bauen wir die Firma, ja, let's do it.
Ja, ja, ja.
Let's build the company. Ja, ja.
Das ist witzig. Das mit dem Nein sagen ist echt schwierig. Also, weil man irgendwie sagt, man sagt sich so in Theorie, man geht es kurz so, ich glaube, das Problem ist so, wenn man so ein bisschen kreativ angehaucht ist, dass man denkt, dass, wenn man es einmal zu Ende gedacht hat und es kommuniziert, dass dann so die, nicht, dass die Arbeit vorbei ist, so naiv ist man nicht, aber ja, das funktioniert ja dann einfach.
Genau, und da zwei, drei Dinge kommen dazu. Man glaubt erstens immer, es ist weniger zu tun, wie es dann in der Realität ist. Es ist immer mehr, es dauert immer länger, es ist immer mühsamer, weil so denkt man sich, ja, lass uns das Projekt machen, das ist gar nicht so viel. Aber so der Teufel liegt im Detail und dann kommt der ganze Blödsinn hoch auch, das ist das eine. Und oftmals das andere ist, so wirklich Nein zu sagen, dann geben wir am Anfang immer so rund um, ja, reden wir nächste Woche noch einmal und schauen wir noch einmal. Das muss man auch lernen, irgendwie wirklich den Mut zu haben und sagen, hey Tim, ist nett, aber nein, ich habe keine Zeit, nein, ich brauche das nicht, nein, es passt nicht in mein Leben gerade. Ja. Es ist schwierig, aber das lernen wir auch im Leben nicht so gut. Ne? Überhaupt, ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland und Österreich ist sehr ähnlich, aber da gibt es immer so die Mittelwege und so, ja, schauen wir mal, bei uns ist es so, schauen wir mal.
Das ist nicht gut.
Ist nicht gut, die Aussage, die bringt gar nichts. Genau, nein, klare Kommunikation. Ja, aber wir alle wissen, es ist nicht immer ganz so einfach.
Ey, das ist crazy. Also ich muss sagen, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich versuche immer 2 bis 4 Mal das zu nehmen, was ich denke, wie was von Aufwand das ist.
Ja, das ist, glaube ich, von der Schätzung gut. Und was ich mache, ich schreibe dann oft eine E-Mail dazu. Das mache ich auch irgendwo, wenn ich mich wo unwohl fühle und wenn wir ein schlechtes Meeting gehabt haben und ich möchte Feedback geben, dann schreibe ich das. Ich schicke es aber nicht ab. Ich lasse über die Nacht liegen und schaue nächsten Tag noch einmal rauf und dann bin ich schon viel entspannter. Das ist so, man lernt man auch aus der Emotion heraus, Entscheidungen treffen ist das Schlimmste. Es gibt oft Meetings, da haben wir irgendeine Diskussion, wir zwei, und auf einmal wird es emotional. Das merken wir zwar beide, aber keine gibt es zu und eigentlich geht es nicht mehr um die Sache, sondern nur mehr ums Ego und zwischen uns zwei. Und irgendwann habe ich gelernt, okay, ich breche sofort die Meetings ab und sage, hey Tim, wir sind emotional ganz abgedriftet, wir sind da jetzt viel zu viel emotional drinnen und das Thema ist weg, lass uns morgen wieder reden. Oder ich schreibe mir dann selber eine E-Mail, die ich dir schicken will, meistens sehr böse, schick sie nicht ab und nächsten Tag lösche ich schon die ganzen bösen Sachen raus und entschärfe sie und kann sie objektiv. Aber mir hilft es enorm, das runterzuschreiben. Gerade am Abend, ich weiß nicht, ob du es kennst, du gehst ins Bett und das läuft alles und brauchst 5 Stunden zum Einschlafen und denkst, scheiße, morgen will man wieder auf. Und
Probleme zählen.
Genau. Und was ich gelernt habe, die Dinge runterschreiben, dauert nur 5 Minuten und ist viel einfacher, weil es raus ist aus dem Körper gefühlt. Also zumindest geht es mir so.
Vor allem ist es so geordnet. Man hat so eine Ordnung für seine Emotionen, aber in dem Moment, auch während man das schreibt, checkt man so, man denkt so, ja, das schicke ich jetzt ab.
Genau. Und das noch rein. Und das
und dann liest du das so durch und denkst so, boah, das ist schon gottlos, wenn ich das jetzt abschicke.
Ja, und vor allem nächsten Tag, weil da ist bei dir auch ganz viel passiert über die Nacht. Ne? Da ist der ganze Körper resettet und man ist nicht mehr so Adrenalin geladen, sondern einfach objektiv. Ne? Und schaut dir das dann und denkt mal, okay, das war way too much. Und das sind aber, glaube ich, Dinge, die tatsächlich mit der Erfahrung kommen. Weil oft sagt man ja so, wenn man so 20 ist, glaubt man ja nicht, wenn die Eltern oder irgendwas sagen, das wird schon in 10 Jahren, so, ja, what the fuck, never ever. Und dann irgendwie so, jetzt bin ich ja gerade 40 geworden, da kann man schon, da weiß man tatsächlich.
Du bist 40?
Ich bin 40, ja.
Krass.
Ja.
Dachte, du bist jünger.
Ja, Gott sei Dank. Gut. Nein, aber ich bin tatsächlich im Jänner 40 geworden. Ich versuche auf mich zu schauen. Und auch körperlich noch immer ganz fit, glaube ich. Aber was will ich sagen damit? Es ist echt so, man glaubt Menschen, also, oder du siehst erstmalig, dass die Jahre, die Erfahrung im Leben, ein bisschen was zu sehen, auch wirklich hilft. Ne? Und wir haben auch so einen Business Angel, der Hansi, bei uns, da sind ganz viele Startups investiert. Der Hansi ist 70, super intelligent und. Und was der, du kommst oft so mit Themen und der schaut das an und weiß schon, ja. Und strukturiert das so, schaut das so, das macht man so, da ziehen wir das so. Und du denkst, ja.
Das sind so faszinierende Menschen.
Aber du selber kommst da nicht drauf. Ne?
Ja!
Und das ist so, darum schätze ich mittlerweile auch Erfahrungen und sage oft, es ist so schön, mit jemandem zu reden, der irgendwo Erfahrung hat. Auch andere Bereiche oder so. Aber geil zuzuhören und das ein bisschen zu verstehen. Nur, das ist irgendwo das Leben auch wieder. Es soll ja auch die Erfahrung irgendwann einen Wert haben und nicht nur Knowledge. Ne? Und es wird, glaube ich, für die nächste Generation, Knowledge ist was wir überall herbekommen, hat vielleicht ChatGPT für uns Knowledge. Es geht eigentlich damit, mit Knowledge umzugehen und vielleicht die Erfahrung zu nehmen, die Experience-Projekte, Produkte zu bauen, weil jeder hat Zugang irgendwo zu Wissen. Das ändert sich ja total. Und ich glaube, das ist auch wichtig für alle Jungen oder Jüngeren jetzt, die vielleicht zuhören, sozusagen, sich das Wissen anzueignen, Dinge schnell zu lernen, ist, glaube ich, enorm wichtig. Wir machen zum Beispiel gerade eine Woche auf AI. Und ich sage allen, ich habe gerade ein Keynote gemacht und habe da all den Studenten gesagt, wäre ich jetzt ihr, würde ich mich eine Woche quasi einsperren und würde alles, was zum Thema AI gibt, probieren. Aber wirklich einmal mehr wie nur ChatGPT 3 Fragen stellen, sondern mit AutoGPT, mit irgendwie...
ChaosGPT.
Genau, mit Midway Bilder kreieren lassen und auf einmal lernen, wie kann ich Technologie anwenden und zu meinem Vorteil machen. Und das, glaube ich, ist so das Wissen oder das Können, das wir vielleicht brauchen in der Zukunft.
Ja, vor allem so ein Deep Dive, ne? Weil es nicht dasselbe, irgendwie 10 mal 10 Meter tauchen zu gehen, wie einmal 100 Meter tauchen zu gehen.
Genau.
Weil da kriegt man halt unterschiedliche, sage ich mal, so Querverbindungen mit. Also ich finde das immer so spannend, wenn du halt so eine Tiefe erreichst bei einem Thema, wo auf einmal viele Sachen Sinn machen.
Und du erreichst die Tiefe nur, wenn du die Kürze, weißt, wenn du nur 10 mal 10 Meter gehst, dann wirst du nie 100 Meter tauchen, sondern du musst auf einmal Atemtechnik dazu lernen. Du musst Schwimmen ein bisschen besser lernen, dass der Körper weniger, also du musst ein paar Dinge mehr machen, um tiefer reinzugehen.
Auf die du nicht gekommen wärst?
Auf die du nicht gekommen wärst, wenn du immer nur die 10 Meter getaucht wärst.
Ist ja wie die Querverlinkungen bei Wikipedia. Du fängst an und dann, oh, das erste Wort, was ich nicht verstehe, neues Tab. Dann versuchst du die Definition zu dem, oh, dieses Wort wird wiederum definiert mit wiederum 5 Wörtern, die ich alle nicht kenne.
Genau.
Und dann ist das so wie so Minenarbeit.
Ja, genau. Ne? Und da musst du es aber trotzdem auch einhämmern, damit es da drinnen bleibt.
Genau.
Du musst auch trainieren. Und da ziehen wir dann wieder bei dem Thema Lernen, was ja nichts anderes ist, wie oftmals Dinge üben, repetitiv ausführen. Den Muskel lernen wir ja auch, dass das schwer ist und dass die Fasern reißen, damit er dann wachsen kann, damit er beim nächsten Mal mehr kann. Da ist ja alles irgendwo ein bisschen Analogie haben wir ja drinnen.
Ja, zu der Analogie, das würde mich interessieren. Was, zwei Fragen tatsächlich. Ich denke ein bisschen wie so ein ADHSler.
Super.
Die erste Frage ist, wo wärst du ohne Sport? Also jetzt gar nicht mit nur jetzt Runtastic verbunden, sondern welche Rolle spielt zum Beispiel die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, wie stabil du emotional bist, wie gut du als Chef, Führungspersönlichkeit, Inhaber, was auch immer bist, als kreative Person, das zu machen, was du machst mit dem Sport?
Also ich kann es natürlich nicht nur halb beantworten, weil ich nicht weiß, wie es ohne wäre, aber ich glaube, es wäre katastrophal. Also für mich ist Sport die Essenz. Erstens einmal zum Nachdenken. Ich sage oft so ein bisschen Hirnwichsen. Das klingt ein bisschen blöd. Das ist ein österreichisches Wort. Aber das ist so, wenn ich laufe, da gibt's dieses Runner's High. Aber bei mir ist mehr dieser freie Denkprozess, wo ich über ganz viele Dinge nachdenken kann. Da darf ich aber nicht so schnell laufen. Ist witzig. Habe ich alles gelernt über die Jahre. Ne? Also wie Podcast hören. Auf Englisch laufe ich 30 Sekunden langsamer auf die Minute, damit ich das Hirn verarbeiten kann. Ist total interessant. Aber zurück zur Frage. Für mich ist Sport die Möglichkeit, alles irgendwo zu schaffen. Und ich habe einfach schon so, gar nicht jetzt so vom Hormonhaushalt, ich glaube einfach eher, dass dieses grüne Häkchen zu haben. Ich gehe oft im Winter und bei Scheißwetter, weil letztens hat es super geregnet in der Früh, gleich raus. Und halt so, there's no bad weather, there's only bad equipment. Aber einfach raus und es getan zu haben und gewusst, 99% haben es nicht getan. Und das macht dich irgendwie zu den 1%, der du oft irgendwo sein musst. Ich glaube, du wirst resilienter. Würde ich 2 Leute einstellen, die gleich gut sein und der eine macht Sport, würde ich nie überlegen, welchen ich nehme, immer den, der Sport macht. Sport hat immer ein bisschen was mit Leistung zu tun.
Aufpassen, dass es nicht gecancelt wird, der Sport.
Ja, aber immer
aber ich sehe es genauso.
Competitive, irgendwo auch, und jetzt könnte man rüberschwenken zum Longevity-Bereich, so länger leben, bin dann 2 Firmen investiert und ich glaube jetzt sehr stark daran, dass einfach Sport, die Lebensgrundlage dafür ist auch, länger gut leben zu können. Mein Papa ist irgendwie so 72, ich kann mit Papa 8 Stunden Skifahren gehen ohne Pause. Das heißt, ich habe wenig Angst vorm Älterwerden, solange ich fit bleibe. Umgekehrt gibt es in meinem Alter und in deinem Alter Leute, der geht 5 Stiegen und wenn dann alle immer sagen, jetzt schlechte Genetik, fuck it, glaube ich dir nicht, weil schauen wir mal auf deinen Schrittzähler und deine Ernährung ein bisschen an. Und natürlich ist schon cool, ich bin mit 40, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie seit 25 Jahren Sixpack. Das kauft mir aber keiner und ich habe noch nie irgendwie Stoff genommen oder irgendwas. Und das ist schon was, wo ich weiß, da gehöre ich zu den Besseren dazu und das ist Disziplin und Ehrgeiz. Und das ist wie im Unternehmen, Disziplin und Ehrgeiz. Auch dort hat es zum Glück funktioniert. Aber meistens kommt es nicht von irgendwo. Und wenn du erfolgreiche Menschen im Business anschaust, heutzutage würde ich meinen, dass über 90% Sport machen. Weil das korreliert einfach, ja. Und ein schönes Beispiel habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Ich habe geschrieben, vor jedem wichtigen Meeting habe ich Sport gemacht. Also wenn wir große Verhandlungen gehabt haben, Firma verkaufen oder irgendwie mit jemandem, wo es wirklich um was geht, wo wir verhandeln. Ich war, sagen wir, Berlin geflogen, ich war in der Früh um 6 Uhr schon laufen. Ich habe den Sauerstoff drin gehabt, ich war fit, ich habe meine Push-Ups gemacht. Ich bin so da gestanden und nicht irgendwie so müde beim ersten Kaffee gegenüber. Die waren oft noch irgendwie im Schlafanzug im Kopf und wir waren da. Und das ist natürlich in der Meetingqualität bist du viel mehr Winner. Und darum ist Sport
geil.
Ein Lebenselixier. Also ich bin so ein Kombi aus, ich laufen gehen, nie lang, immer 10 Kilometer maximal. Sehr gerne auch in der Früh, nüchternen Magen, ein bisschen Fatburning. Und halt immer, ich sage halt immer, ich glaube, ich laufe schneller wie 90% der Leute auf 10 Kilometer, können wir immer laufen gehen, kann ich relativ gut mithalten und ich kann jederzeit Minimum 50 Liegestütz machen, normalerweise 80 bis 100 und das weiß ich, können auch weniger.
Also, nicht schlecht.
Und das ist mein Benchmark. Und das hat mir mein US-Kollege, der ist noch ein bisschen schneller gewesen, aber der hat gesagt immer, er hat gesagt so, der ist mit 40 noch 10 Kilometer unter 40 gelaufen, das geht ja bei mir nicht mehr aus. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein Vorteil, wenn du körperlich fit bist. Körperliche und geistige Fitness korrelieren, das ist ein Miteinander. Und darum ist der Sport für mich unabdinglich. Ich habe mit Fußballspielen angefangen, immer Kreisliga. Aber auch dort lernst du Mannschaftssport, lernst du mit Kollegen gemeinsam zum Training zu gehen. Es sind so viele Grunddisziplinen, die du später im Leben brauchst, dass ich glaube, dass das einen enormen Wert hat. Und dann mit Runtastic, es war natürlich auch unser Business-Lebenselixier. Und ich hätte nicht auf die Bühne gehen können mit der Chicken, der Goschen sozusagen und mit der Bierwampen. Und habe gesagt, hey, bitte alle Runtastic runterladen und laufen gehen. Ich meine, Role Model oder Leading by Example gehört irgendwann auch dazu. Und Gott sei Dank war Sport immer ein Teil meiner Investments und die neue Liegestütz-App geht auch wieder in die Richtung. Also ich habe jetzt die letzten 63 Tage, glaube ich, fast 5000 Liegestütz gemacht. Also alles gut. Und das geht. Da gibt es keinen Excuse. Weißt du?
Wie viel am Tag?
100 bis 200, so 200 am Tag meistens. Ja.
Ladet euch runter, ist verlinkt und dann wie viele Liegestütze am Tag? 100 Stück soll jeder machen? Egal, wie man es aufteilt?
Genau, das wäre gut, dorthin zu kommen. Es gibt einen Trainingsplan, dass man theoretisch dorthin kommt, dass man 100 auf einmal schafft. Das schaffen aber nur die wenigsten, dann muss man sehr diszipliniert sein. Aber zum Beispiel mein Gründerkollege, der René, hat nie im Leben Liegestütz gemacht und schafft jetzt 75 bis 80 auf einen Satz. Und das in 2 Monaten. Also bin ich echt wow. Wow. Ist
heftig.
Wirklich wow. Ja, Liegestütz ist auch eine Übung, ist ein bisschen Technik, aber ist Repetitions und Wiederholungen. Und das Geile ist, du trainierst halt wirklich Core, Oberbereich, ich meine, Bizeps, Trizeps und brauchst kein Equipment, kannst überall machen. Ich habe heute im Zug beim Herfahren tatsächlich 50 Liegestütze am WC hinten gemacht. Also nicht am WC, aber vor dem WC.
Im Zug?
Im Zug, ja.
Ich glaube, bei mir war ungefähr immer so bei 150 auf einmal Sense.
Na gut, das ist aber jeder, bist du in der Champions League ganz oben dabei.
Jetzt nicht mehr, aber.
Jetzt ich war so 125 war mein Rekord.
Ja, krass, okay, das heftig. Aber ich habe das also einmal spontan rausgepumpt und so.
Ja.
Also ich habe da nie
was
jetzt
geht.
Mit System.
Ja, ja. Ich auch sehr wenig. Und dann ist immer, wie sauber macht man dann wirklich die letzten?
Aber geil, das sind so banale Sachen, die einen dann motivieren und sagt, ja geil, ich will jetzt darin besser werden, so, ne?
Ja, natürlich. Und ich meine, es hat ja ein paar Benefits auch. Du schaust dann definitiv meistens besser aus, wenn du Sport machst. Also ist kein Nachteil. Ich glaube, jede Verletzung, die du hast, kannst du besser kompensieren, wenn du sportlich bist, weil deine Muskeln, dein Körper stärker ist. Und es hat sich ja auch gedreht. Jeder Manager, der heute fortfliegt, hat Laufschuhe im Koffer dabei. Das ist einfach irgendwo en vogue geworden und Gott sei Dank. Und Gott sei Dank schaut die Jugend, immer, das ist einer der, glaube ich, wenigen Vorteile von Instagram, TikTok und Co., dass auch die Selbstdarstellung wichtiger geworden ist und dass man sagen, hey, essen wir ein bisschen sauberer, gehen wir nicht irgendwie dauernd Fastfood-Blödsinn essen und schauen ein bisschen auf unseren Körper. Wir haben nur einen davon. Vergessen ganz viele Menschen.
Stimmt. Nee, ich finde das voll die erfrischende Perspektive, weil normalerweise dann so, ja, nee, lieber noch ein bisschen mehr arbeiten, Sport ist nicht so wichtig, bla bla und das ja auch, sage ich mal.
Das stimmt im Managerleben leider oft sehr oft, genau. Was wir viel gemacht haben bei Runtastic gemeinsam, wir sind immer Runch, hat das geheißen, Running Lunch hat es viel gegeben, wo die Leute miteinander laufen gegangen sind und ich war dann bei Mark Zuckerberg, wir waren bei Facebook 2016. Und die machen Walking Meetings, habe ich vorher noch nie gesehen. Mark Zuckerberg hat fast jedes Executive Meeting im Gehen gemacht. Eine Stunde spazieren gehen. Und war geil, weißt du? Und das haben wir dann auch ein bisschen
dafür werde ich gehasst. Ich kann kaum anders.
Okay. Ja, war geil, oder?
Also ich liebe das.
Super. Und du bist auch offener, ein bisschen ehrlicher. Du hast nicht den Laptop nur mit. Immer. Ich glaube nicht nur, aber die Kombination haben wir gut gelernt. Das haben wir auch bei
vor
uns
gemacht. Vor allem für Zielsetzung finde ich es gut.
Genau.
Und danach, wenn es so wirklich an so Operations, also das kannst du nicht im Spazieren machen.
Nein, da musst du dann runterhacken.
Außer alle
so.
Tragen den Laptop mit.
Ja, da wird es aber ein bisschen weird, wieder, wenn du durch die Stadt gehst und
das
so.
Das funktioniert nicht.
Und umgekehrt, was ich auch gelernt habe dann, in den Kalender fixe Sportzeiten und so einzutragen. Also ich habe auch Fitness so im Kalender drinnen gehabt, als auch meine Mitarbeiter gesehen haben. Ne? Erstens einmal die Wahrnehmung, hey, der Chef oder der CEO macht auch Fitness. Vielleicht sollte ich ja auch. Das gehört im Leben irgendwo dazu. Es ist schon ansteckend. Ganz viele haben bei Runtastic haben sich beworben und haben nichts gewusst. So oft gehört, muss ich jetzt laufen gehen bei Runtastic und so. Wir haben gesagt, du musst gar nichts. Aber es kann sein, dass wir dich motivieren. Und wir haben Leute, die haben halt irgendwie 6 Stunden Call of Duty gespielt, dazu gebracht, nur mehr 4 Stunden zu spielen und irgendwie 1 Stunde Sport zu machen.
Ja.
Und auf einmal, okay, hast du gemerkt, dann ist ein bisschen Schultern schon breiter und sind dann wirklich Leute rausgekommen, die gesagt haben, hey, was ist los mit dir, gell? Also wirklich geil auch, das zu sehen, diese Transformation. Und Gott sei Dank ist Sport mittlerweile ein Riesenthema im Leben. Ne? Nicht nur bei dir oder bei mir oder bei uns, sondern bei ganz vielen Menschen.
Ey, das ist richtig schön zu hören, dass das funktioniert. Also das ist echt richtig, richtig schön.
Ja, und Sport ist auch was Banales, ne? Das kostet de facto kein Geld, kann jeder machen und obliegt einem selber. Und da kann keiner in diesen Excuse, in dem wir alle oft reinfallen, ja, ich konnte das nicht, weil ich das nicht hatte oder, aber es hat jeder über Internet Zugang zu Wissen, kann jeder Sprache lernen kostenlos und es kann jeder Sport machen. Und ich garantiere nahezu jeden, der ein bisschen mehr macht, dass auch wieder nicht morgen der Reward, also der Erfolg zurückkommen wird, aber über lange Zeit, über Jahre wird es ein Teil von deinem Erfolg sein auf dem Weg, ganz sicher.
Ich denke auch, also ich nerv jetzt nicht mit diesen ganzen zellulären Grundlagen, was im Hirn passiert, wieso das wichtig ist und so, aber auch für die Psyche. Ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiges Leben ist mit irgendwie 2000 Schritten am Tag. Nein. Und also das Schlimme ist ja aber, wenn Leute ihr ganzes Leben so leben und gar nicht wissen, wie wichtig und was für ein schönes Gefühl Sport ja überhaupt gibt, ist es wichtig, einfach Leute darauf aufmerksam zu machen. Weil es ist, ich glaube, ich vergleiche das immer so mit, also Meditieren und Sport so mit, du bist jetzt dort, hast eine stumpfe Säge, bist im Wald und sag, ey, geh mal deine Säge schärfen. Mhm, genau. Nee, muss weiter sägen.
Keine Zeit. Der Seven Habits of Highly Effective People, das Thema Nummer 7 heißt Sharpen Your Saw. Das ist genau das Thema, Säge schärfen, von lauter Schneiden.
Du musst Buch lesen,
das ist wirklich ein gutes Buch.
Kann ich bin selber teilweise abgestumpft, teilweise hat er auch Phasen.
Das sind wir alle, glaube ich. Also, ja. Das gehört ja im Leben dazu, wir sind ja nicht perfekt. Und es passieren ja auch Fehler und viele Dinge übersieht man auch. Ne?
Ja.
Wir haben vorher geredet, Bandscheibenvorfall. Ich habe auch mit 35, wo du denkst, what the fuck, so, ich bin super fit gelaufen, Radfahren, Training. Shit. Wie kann das sein? Aber dann bin ich auch drauf gekommen, ich habe meinen externen Monitor weg da und dann bin nur mehr so gesessen am Laptop und all das. Ne? Und ich glaube, ich bin stärker hervorgegangen. Habe dann Physio machen müssen und weißt du, wie sehr wir lieben, wenn wir 3 Monate Physio mit 3 Kilo am Kopf so gehen und so, lauter war jeden Tag. Aber ich glaube, auch das ist im Leben, das zeigt uns ja das Leben, dass man hin und wieder, wenn wir glauben, wir sind nur mehr in der Wave nach oben und wir sind die Geilsten und dann glaubt man ja, alles, was man angreift, funktioniert, dann braucht es auch wieder mal irgendwo
das
eine
Leben
drauf.
Sagt,
ja,
sit
das muss
man
dann sagen, hey, jetzt wieder mal runter, wieder mal auf den Boden und rekalibrieren.
Wie war das für dich dann nach dem Verkaufen? Also ich meine, jetzt von außen betrachtet, denkt man ja erstmal, oh, 220 Millionen, dann bist du, sage ich mal, so ein bisschen der Frontmann gewesen. Dann denken Leute, das geht irgendwie auf dein Privatkonto und jetzt ist der 100-facher Millionär selbst. Und auf der anderen Seite wirst du ja da auch gewesen sein, wahrscheinlich auch irgendwie kurzzeitig dann so eine Leere gehabt haben in dir oder wie ist so diese Zeit danach?
Ja, also das Gute war tatsächlich, also 2-3 Dinge. Wir haben ja vorher schon einmal Anteile verkauft, wir waren 4 Gründer, da bleibt dann schon immer noch genug über. Also es geht mir, muss mir keine Sorgen mehr machen in meinem Leben, wenn ich halbwegs normal lebe, geht sich das alles sehr, sehr gut aus. Ich versuche es auch gut zu investieren, aber da zahlt man schon ein bisschen Steuern und kommen schon ein paar so Dinge auch dazu. Und umgekehrt, wie wir verkauft haben, ich bin am nächsten Tag nach Amerika geflogen, weiß ich noch ganz genau, weil ich Meeting gehabt habe und alle Zeitungen waren Titelblatt, Runtastic, 220 Millionen in die Stewardess, so, ah, Herr Schwantner, da, ich habe sie heute schon auf der Zeitung gesehen und so. Geil, surreal, also man muss auch, surreal insofern, dass man das noch gar nicht so fassen kann, auch was Geld heißt, ne, und so, es sind ja dann trotzdem große Beträge und man kriegt dann einen großen Betrag überwiesen, ne, also wir waren ja wieder total banal, wir haben unserer Bank überhaupt nicht Bescheid gesagt und da fahren wir jetzt alle Alarmglocken, was ist da jetzt los und
woher
so,
kommt das?
Woher kommt die Kohle, also ist das legal, ist das legit? Und
die freuen sich ja meistens nicht, sondern...
Nein, die sind da sehr skeptisch, aber das hat alles gut funktioniert und bei uns, also das Gute war, es ist das Business gleich weitergegangen, also wir waren nach wie vor weiter eingeteilt, für uns war es Wichtigste eigentlich, dass wir das den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut kommunizieren und sagen, hey, Runtastic geht weiter, Runtastic geht in die nächste Liga. Wir haben jetzt einen Partner mit Adidas, das und das haben wir vor, wir sind jetzt der Teil, wir sind aber noch immer eigenständig und das sind die Optionen, die wir alle haben. Alle kriegen ein bisschen einen Bonus auch, dass auch die Mitarbeiter davon was haben.
Cool.
Und bei einem selber, ich muss immer aufpassen, weil da muss ich mich richtig zurückerinnern, unmittelbar hat es gar nicht so viel ausgelöst, auch keine Lehre, weil eigentlich...
Das ging ja weiter noch, die nächsten 3,5 Jahre.
Genau, weil es weiterginge, weil 3 Jahre noch, und das war mir ganz wichtig. Und ich wurde dann...
Ihr habt voll verkauft und du warst dann quasi noch 3,5 Jahre Geschäftsführer?
Genau. Ich war ganz normal CEO noch, wir waren eine Tochtergesellschaft von Adidas und ich durfte bei Adidas, also mit Abstand jüngster, in dieser Core Leadership Group, das waren 18 Leute mit Vorstand gemeinsam, in dieser Gruppe dabei sein, waren dann 2-mal an der Harvard Business School und auch wirklich interessante Meetings und war so ein bisschen der Vertreter vom digitalen Part für Adidas gemeinsam.
Krass.
Was machen wir dort?
Und das heißt, du hast quasi auch Adidas... Also du saßt quasi mit dem Adidas
Vorstand zusammen, ja, ja, klar. Und wir haben dann, wie wir digital weiterbauen und so. Da hat schon digitale Leute gute gegeben, aber wir haben schon Strategieentscheidungen, schon große Entscheidungen getroffen. Und drum war das jetzt nie so, was aus der Hand geben, sondern es ist eigentlich seamless weitergegangen. Und irgendwie die nächste Rolle. Die Lehre, wenn du so willst, ist eigentlich, wie ich dann, ich habe dann irgendwann selber gesagt, nach 3,5 Jahren, ist schon ein Jahr vorher fast, mit Ende 2018 werde ich aufhören. Das Ding läuft gut. Ich habe alles gesehen, ich habe das jetzt 10 Jahre krass gemacht. Und da muss man auch überlegen, und das ist auch ein ganz wichtiges Learning, wenn man selber weggeht, ist Platz für andere neue Leute. Weißt? Dann können sich wieder neu formieren. Und mir war immer wichtig, das Unternehmen geht gut, den Mitarbeitern geht's gut. Und wir alle glauben oft, wir sind wichtig oder nicht ersetzbar. Aber wenn du morgen dann nicht mehr da bist, schade. Und der Podcast ist nicht mehr da, auch schade. Und hoffentlich sind einige Leute traurig. Das werden sie auch sein. Aber die Welt dreht sich weiter. Ja, und jeden Tag geht es weiter. Und ob ich da bin oder nicht, noch einmal, morgen geht's weiter. Und Rantastic lebt weiter, Adidas lebt weiter, deine Firmen leben weiter. Und das ist das auch, wo man ein bisschen lernen muss, sein Ego und sein Persönliches rausnehmen. Und für mich war das oft, fragen so Leute, das war dein Baby. Natürlich war es mein Baby, Rantastic. Aber über 10 Jahre ist das Baby auch erwachsener geworden und hat laufen gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gute andere Manager dort, und dann war es auch Zeit für mich rauszugehen. Und das war eigentlich, wir haben eine schöne Abschlussfeier, alles gemacht, schön kommuniziert, Firma geht's gut, Leuten geht's gut. Gibt man trotzdem was weg, was man 10 Jahre aufgebaut hat? Absolut. Aber es war dann, die Lehre war ein bisschen dann in diesen 6 Monaten nichts tun. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch jetzt noch nicht dort, wo ich sage, ich bin da jetzt wieder voll erfüllt. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da hinkomme, weil ich mache jetzt viel Investments, habe aber gemerkt, Investor sein ist nicht meine Erfüllung. Nur so einmal im Quartal ein bisschen mitreden und ein bisschen gescheiter herreden und ein bisschen Geld reingeben und hoffen, dass doppelt so viel oder 10-mal so viel Geld zurückkriegst.
Ja, natürlich.
Geil, aber auch nicht, weil ja, also Geld befriedigt immer nur in einem gewissen Maß, überhaupt dann, wenn man einmal, ich muss nicht mehr überlegen, wenn die Waschmaschine kaputt ist. Ne? Wenn man so diese Essentials hat, dann, und gibt's ja auch Studien ab 5.000 Euro oder so, macht das irgendwie nicht mehr glücklicher, bibabo, egal. Aber eher das so, was ist dein Sinn, was ist dein Zweck? Und ich haben wir Tractive haben wir ja gegründet, da machen wir GPS-Tracking für Hunde und Katzen, sind wir Weltmarktführer, hat schon 200 Mitarbeiter, funktioniert super, tollen CEO, macht der Michi einen guten Job. Dann ein paar andere Firmen.
Hast du das von Anfang an mitgemacht oder investiert?
Das haben wir 2012 co-gegründet, das habe ich wirklich mitgemacht, neben Rantastic, weil wir haben damals so GPS
umgebaut. Alter, verrückt.
Ja, ja, das ist ganz
krasser
gut.
Typ.
Ja, ja, aber da ist auch, habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil in den USA, ein Freund von mir, der Michi, hat bei Amazon gearbeitet und der ist mit seiner Frau zurück, ist da CEO geworden und der macht einen mega guten Job und ja, das wird wahrscheinlich erfolgreicher wie Rantastic werden, also ziemlich sicher. Und dann haben wir noch ein paar andere Dinge gegründet. Das letzte war jetzt Leaders 21, da geht es um Mitarbeiter und Führungskräfte weiterentwickeln. Dort arbeite ich wieder 2 Tage in der Woche mit. Da ist mein ehemaliger Produktchef von Rantastic, ist dort CEO. Da bin ich jetzt auch 3 Jahre dabei. Und was ich aber trotzdem mit der Liegestütz-App, mit der 100 Push-Ups-App jetzt gemacht habe, wieder ein kleines Herzensprojekt, was mir extrem Spaß macht. Ich zeichne die App selber, definiere die Features. Ich mache das nur einen Tag in der Woche. Mein Side-Hustle auf LinkedIn oder Instagram schreibe ich immer darüber, wie die Zahlen sind. Ich bin total transparent, was verdiene ich Geld und alles. Ich möchte wirklich einen Blueprint machen und sagen, es kann jeder, glaube ich, erfolgreich sein. Und das macht mir zum Beispiel enorm viel Spaß, das Projekt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Leben auch. Man muss sich ständig wieder neu finden. Und es wird nicht wie früher, ich fange da zum Arbeiten an, 40 Jahre später gehe ich in Pension. Ich glaube, wir sind in so vielen Lebensphasen, und du hast ja selber auch gesagt, du warst so in dieser Fitnessphase, dann Verletzung, aus der Verletzung heraus ist gekommen, so wie kann ich sauber Übungen, Training, bla 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 machen, und dann kommt das Nächste und das Nächste. Und das, glaube ich, ist das Spannende, dass man uns, egal wie erfolgreich man war oder ist, trotzdem immer wieder ein bisschen neu erfinden muss. Und da gibt es halt genauso die Runters und die Raufs. Zumindest geht es mir so.
Ja, das ist auch schön zu hören. Ich glaube, viele Leute stellen sich dann vor, okay, da fließt jetzt so viel Geld, die Credits rollen into the sunset.
Klar, und das passiert auch da und dort. Wir haben es sehr klug gemacht. Ne? Wir haben gleich, wie wir verkauft haben, haben wir Business Angels an Bord gehabt. Die haben gesagt, du Jungs, wir schneiden gleich eine kleine Scheibe an Geld runter. Eigenes Konto, Partybudget. Und von denen leben wir quasi jetzt noch 10 Jahre später. Im Sommer gibt es immer einen wunderschönen Urlaub, wo wir auf viele Dinge nicht schauen müssen. Naja, sonst wird's keiner machen, sonst sagt der wieder, ja, ich hab grad alles investiert, ich habe das nicht und so. Und so, da ist Partybudget, da ist immer noch was da. Und dann können wir
wie viel Prozent davon habt ihr auf Seite gehabt
für
Party?
Wir haben wahrscheinlich in Summe, es waren ein paar hunderttausend Euro in Summe, die wir auf die Seite gegeben haben. Und jeder, da ist alle, die da dabei sind, da hat jeder viele Investments. Und immer wenn wer wo Geld verdient, da muss er 10.000 Euro einzahlen in den Topf. Ja, das ist die Schreckmännchenrunde, heißt die. Und da gibt's jedes Jahr. Aber sonst würden wir auch nicht zusammenkommen. Da sind super Leute dabei, sind wir 9 Leute und haben immer irrsinnig Spaß.
Was hast du so an Materialismus dann verkloppt? Was sagst du dann, hast du dir irgendwie was gekauft?
Ja, ich habe mir tatsächlich, hätte ich schon früher machen können. Also wir haben ja mal einen Teil verkauft an Axel Springer. Da war ich, glaube ich, so 30. Und ich habe gesagt, den Porsche wollte ich haben. Dann habe ich aber noch ein Jahr gewartet, damit mir die immer dann gesagt, okay, wenn wir die Jahresziele erfüllen dieses Jahr, dann hole ich mir einen 911er. Und habe mir einen 911er geleistet, habe ich jetzt noch zu Hause und werde ich mein Leben lang behalten. Und wieder mal, ich werde bald Papa, dann wird er mal der Sohnemann hoffentlich kriegen. Dann hat er noch einen echten Verbrenner, 6-Zylinder, 3,6 Liter Saugmotor. Das wird einmal viel wert. Also ich versuche auch immer Materialismus ein bisschen mit nachhaltigen Investments im Sinne von, dass das auch was wert bleibt. Nicht alles, aber einiges. Und eine schöne Wohnung. Also ich habe immer gewohnt auf 49 Quadratmeter sehr lange und wirklich, wirklich wenig gehabt und habe jetzt eine super Penthouse-Wohnung und liebe es, dort zu wohnen. Habe aber auch meinen Eltern den Bauernhof ein bisschen renoviert. Seitdem ich das darf, fahre ich jedes Jahr mit meinen Eltern auf Urlaub. Ich war das erste Mal mit 17 im Urlaub. Da waren wir kurz 3 Tage am Meer, weil ich immer so viel Bronchitis hatte. Am Bauernhof gibt es de facto keinen Urlaub, weil natürlich die Schweinchen, die müssen auch gefüttert werden. Und somit habe ich können. War alles okay, aber es hat nie Urlaub gegeben. Und meine Eltern waren de facto nie im Flieger oder so. Und jetzt machen wir halt, wir waren New York, wir waren Vegas, wir waren all die Sachen, die sie...
Hat's Ihnen gefallen?
Ja, Vollgas. Ne? Also die sind immer total overwhelmed und so. Und das Hotel ist ja viel zu teuer, können wir das machen? Und ich sage, Mama, Papa, alles gut. Das geht sich aus. Und das sind halt die schönen Sachen, die man dann zurückgeben kann. Und ja, und ein bisschen die Freiheit hat, dann auch ein paar Dinge zu machen. Und ja, genau. Und einmal die eine oder andere mit einer Uhr auch ein bisschen und lauter so Sachen. Also,
was war die Uhr, die du dir geholt hast als erstes nach dem Ganzen?
Na, erste war eigentlich die war nicht vor dem Exit, das war Pepsi GMT2.
Ja, cool.
Also genau, das ist eigentlich meine Lieblingsuhr, die habe ich am meisten oben. Ja, die ist gerade in der Servicierung und so und ja, und dann hat er mir irgendwann eine Audemars und ja.
Ja.
Aber auch immer so ein bisschen Investment und Dinge, die man schwer bekommt. Und ich habe noch nie, ich würde nie Graumarkt kaufen, weil ich bin ein Listenkäufer. Ne? Also das ist auch so ein Zugang. Ne? Wenn es nicht geht, geht es nicht, aber so das zu erreichen, weil da muss man ja auch, du kennst ja das Game ein bisschen, ne? Dranbleiben und lästig sein und
Also bei dir ist es auch so mit dranbleiben lässig?
Komplett. Also ich habe letztens von einem Real Madrid-Spieler erfahren, der ist in Österreich auf der Liste für eine Patek, die er auch noch nicht hat. Also es gibt alles. Ne? Also, und das ist ja wieder schön, dass man sich, es gibt Money Can't Buy Things, also natürlich kann man theoretisch mit Graumarkt und so alles kaufen, aber dann auch nicht. Und das würde mich nicht interessieren. Ne? Just mit Geld hergehen und irgendwas erschlagen, bin ich nicht normalerweise, sondern immer alles ein bisschen intelligent machen. Ja.
Soll ich meine AP auch 2015 vom Graumarkt bekommen, aber für Unterlist?
Gut, 2015, da war das noch möglich. Oder man hat Rabatte angeblich einmal bekommen. Ja, genau, die Zeiten sind ja vorbei.
Ich habe diese noch zu teuer gekauft, weil ich nicht verhandeln konnte.
Ja, aber immerhin gut auch. Gibt es einen guten Spruch, zu teuer kauft? Mein Freund von mir, der ist auch sehr vermögend worden und da fragen immer Leute, warum bist du so vermögend worden? Sagt er, weil er immer zu früh verkauft hat. Er hat jedes Unternehmen zu bald und zu billig verkauft, aber in der Summe war es dann okay. Weil es versucht ja jeder, das Maximum auszureizen. Am Peak, ne? Krypto bei 65.000 Bitcoin zu verkaufen. Wenn mir das wer erzählt, sage ich immer, aber zeig mal bitte die Transaktion einmal. Ne? Mhm. Weil wir alle, und da muss man auch aufpassen, am Samstagabend, sage ich, ist jeder immer super VIP und alles und jeder macht alles richtig und so. Aber die Realität ist ja, auch ich habe in 40 Startups investiert und hoffe in gute, aber wahrscheinlich wird die Hälfte nicht funktionieren. Aber das ist einfach die Realität. Die Chancen, du bist im Hochrisikobereich am Anfang von einer Gründung, toller CEO, was auch immer, aber der Markt, irgendwas falsch gemacht.
Timing ist shit, da ist schon die Hälfte vom Erfolg weg.
So ist es. Und da muss man auch realistisch sein. Und da macht der Florian Schwantner genauso Fehler wie der Tim und wie viele andere. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sie nicht irgendwie in der Instagram-Welt oder wo auch immer blenden lässt und sagt, da gibt's Leute, der macht alles nur richtig.
Ey, das ist für mich die größte Red Flag, wenn Leute sich so auch präsentieren.
Genau. Und so. Das und das und das nächste Investment. Und I took this and built it to that within 6 months and became a millionaire. Bla, bla, bla. Und auch einfach hinterfragen oft. Wenn mir Leute sowas erzählen, höre ich zu und sage, ja, zeig mal bitte schwarz auf weiß kurz deinen Aktienreport vom letzten Jahr von deinem 14% Performance. Weil das ist halt nicht so meistens, ne?
Ja. Ey, das, was du gesagt hast mit deinem Kollegen da, lieber konstant, schnell und gut drehen, mit ein bisschen, dafür stabil und das läppert sich.
Das sogenannte Compounding- oder Zinseszinseffekt. Ja. Leider lernen wir das ja in der Schule alle, aber wir checken es dann nie, was es ist.
Das ist und so stark, wenn man das intuitiv wirklich checkt.
Aber ich habe gebraucht, Tim, um wirklich das erste Mal Compounding zu verstehen, bis vor 4 Jahren oder so. Ich habe super viel investiert, Private Banking, Bibabo und so rechnet, ja, 10% Netto-Rendite musst du machen und so, geht's ja eigentlich fast nie aus. Und dann habe ich mir wirklich angeschaut, normales ETF-Investment, ne? Vanguard, sagen wir S&P 500, MSCI World, über 20, 30 Jahre gesehen hast du Performance von 6-9% netto, oder? Und dann gibst du mal, sei es 500 Euro, 1000 Euro rein, aber bei 8,5% hast du nach 7 Jahren eine Verdoppelung oder 7,5 Jahren. Und das ist spannend. Ne? Dann werden deine 1.000 Euro 2.000, deine 2.000 werden 4.000. Und wenn du dann immer noch dazu einzahlst, ist das die beste Anlageform, die es eigentlich gibt. Ne? Und ich selber habe mir das erste Mal das Excel gebaut vor 3-4 Jahren. Also jetzt könnte ich sagen, ich habe Mathematik verstanden, ich kann mit dem Excel umgehen, habe aber trotzdem irgendwie 37 Jahre gebraucht, um den Zinseszinseffekt zu checken. Also no bad feelings. Und jeder, der das früher versteht und ein bisschen gut investiert und wirklich sukzessive ein bisschen wo rein und verdient dadurch, Kudos. Und wie gesagt, wenn ich jetzt Papa wäre, das Erste, was der Sohnemann kriegt, ist ein Konto mit einem ETF, wo jedes Monat 50 Euro oder 100 Euro reingehen. Ich mache dann so kleine Karten und dann sagen, wenn Leute Spielzeug kaufen will, sage ich, das ist ein QR-Code, kauft kein Spielzeug, überweist 10 Euro, haben wir alle mehr davon. Und mit 18 kann er sein erstes Unternehmen gründen, zum Beispiel. Also so ist meine Vorstellung. Ob die Realität dann so ist, let's see.
Geil, aber ich meine, du hast die Phase 1 gemacht. Viele checken, ich glaube, mehr checken Zinseszins, aber haben halt nicht das Geld dann dafür. Also klar.
Stimmt, ja, genau.
Man kann auch jetzt mit 10, 100, 500 Euro, 1000 Euro und so,
klar.
Aber
ja, das stimmt schon.
Ich
ja.
sag mal so, siebenstellig ist der Zinseszins dann nochmal eindrucksvoller.
Das macht noch einmal mehr Sinn, ja. Auf alle Fälle, genau.
Krass. Wie war das, als du dann bei Adidas reingelaufen bist in so ein Vorstandsmeeting? Also das muss doch auch einschüchternd sein.
Ja und nein. Ja, es ist einschüchternd, genau. Man ist dann sehr reserviert, ein bisschen nervös und gar nicht so, was bei Rantastic über 10 Jahre oder über 7 Jahre kennst deine Leute, machst All-Hands-Meeting, hunderte Leute und ja, bla bla bla.
Wie benehme ich mich jetzt?
Genau, und dort erfahren wir Town Hall, ein paar tausend Leute da. Ich habe immer vor ein paar tausend Leute auch gut präsentieren können. Das macht mir wenig aus. Habe ich gelernt über die Zeit, Nervosität abzulegen, ein paar Tricks angewandt. Aber dort ist natürlich was anderes, weil jetzt gekauft, the pressure is high. Und ich war eigentlich am Anfang viel zu nervös, bis dass ich dann gelernt habe, dort sitzen nur Menschen. Und dann habe ich gelernt, okay, die machen dort, finde ich, mehr Fehler, wie wir machen. Und dann ist dort wie eine Position, wo ich mir gedacht habe, wie kann diese Person in dieser Position sein? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Was für eine Position so ungefähr?
Ja, schon, so SVP, Senior Vice President, das ist eines unter Management, unter Vorstand und so. Und ich glaube, das ist in jedem Großunternehmen. Da geht es jetzt nicht um Adidas oder irgendwas. Also jedes Großunternehmen sind Leute in Positionen, wo sie nicht hingehören. Aber da gibt es Politik, Seilschaften und.
Woran merkst du das, dass du sagst, da gehört jemand nicht hin?
Naja, zum Beispiel im App-Bereich oder so, oder Hardware, also Sportuhrenbereich und so, wenn Produkte gebaut werden, wo du einfach mit Hausverstand, so sind wir wieder beim Hausverstand, merkst, dass das Produkt absolut keinen Sinn macht. Und damaliger Vorstandsvorsitzender Herbert Heiner hat es einmal zu mir dann gut gesagt, ich habe in diesem 101-Meeting habe ich gesagt, wir machen da totale Fehler. Das ist Geldverbrennen. Oder Startup-Mensch, Geldverbrennen ist immer, oh, weißt du, wir haben um jeden Euro gekämpft und da werden so wusch, wusch, da werden so 100.000, 100.000. Und dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, ja, weißt du, Florian?
Man entwickelt echt so eine Rotstift-Mentalität, obwohl man das gar nicht denken würde.
Ja, aber das hat man, weil man so mit seinen eigenen Ressourcen, ne? Und dann siehst du das und dann hat sie mir gesagt, naja, wir bauen halt oft einen Ferrari, damit wir von A nach B fahren. Aber es würde wahrscheinlich ein VW Golf auch reichen oder eigentlich besser sein. Und das war genau das Punkt. Aber damals hat es eine Uhr gegeben, die war total toll, die so groß und GPS und Schritte zählen und. Und ich habe dann die Uhr einmal aufgesetzt. Also ich habe sie gekauft und habe sie ausgepackt, so wie ich mit jedem Produkt das mache. Ich lasse mir nicht sagen, da probiere das Produkt, sage ich, ich will es ganz vorne. Ich will ins Geschäft reingehen, will es kaufen, mit heimnehmen, auspacken, Unboxing. Und dann habe ich gegeben und dann habe ich mitgestoppt. Und habe gesehen, bis die Uhr fertig war, habe ich braucht 18 Minuten als Techniker. Und ich habe gesagt, wenn ich meine Mutter, meine Vater oder ein Freund von mir das machen soll, der macht es nie fertig, weil eine E-Mail-Adresse eingeben, damals auf den Daten und. Das war so kompliziert, dass das zwar vielleicht der Ferrari war, wenn er dann gefahren ist, aber wenn du nicht anstarten kannst, dann bringt er da wenig. Und das waren dann so Dinge, die wir auf einmal gelernt haben auch und wo ich gewusst habe, hey wow, als CEO von einem 250-Mann-Unternehmen kannst du durchaus gutes Feedback und da kannst du durchaus mithalten. Das habe ich aber auch gelernt bei Facebook drüben oder bei Google, bei Amazon, Microsoft. Wir haben da alle CEOs kennenlernen dürfen und. Alles nur Menschen, die mit Wasser kochen. Auch die müssen jeden Tag aufs WC gehen. Auch die müssen ganz normale Dinge machen. Probleme managen und. Feedback einholen. Was die sehr gut machen, die meisten, die wirklich top sind, die bauen sich ein super Team und Netzwerk auf. Die kommunizieren sehr offen und haben auch die Zeit über die wichtigen Dinge. Ich weiß nicht, ob du die Eisenhower-Matrix kennst.
Mit Urgency
Genau, also dringend und wichtig. Und also wichtig, nicht wichtig, dringend, nicht dringend. Und das erste Quadrant ist wichtig und dringend. Und leider verbringen die meisten Manager und Managerinnen die Zeit im ersten Quadranten. Das ist immer nur Feuer löschen. Boah, die E-Mail, das muss man jetzt machen. Ah, Server ist gerade.
Das ist richtig, richtig gefährlich, Mann. Weil genau. Ich kenne das zum Beispiel bei der App von uns mit den Programmierern. Da ist das so, dass die sehen immer 50 Rauchquellen und dann wollen die alle löschen.
Ja.
Und das sage ich immer, und dafür haben nämlich gehasst am Anfang. Wir haben gesagt, ey, lasst zwei Sachen zum Feuer werden, ihr müsst weitermachen.
Genau.
Macht weiter.
Der Manager muss ihm wichtig und nicht dringend sein, wo er mal durchgehen kann und sagen, wo stehen wir, wie ist die Strategie, was machen wir. Und oft ganz wichtig, auch ein Tipp an die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, einmal die Eisenhower-Matrix in Google eingehen, ausdrucken und dann Stricherlisten über den Tag machen, wo man so Zeit drinnen verbringt. Ich erwische mich selber, Quadrant 1, löschen, 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 löschen.
Schlimmste,
was es gibt, aber passiert halt dauernd auch. Und du hast total recht, ich habe heute ein Meeting beim Herfahren gehabt und so.
Ich predige das, aber ich krieg's nicht hin. Ne?
Und meine Programmierer haben schon wieder gesagt, Scalability, wir müssen das irgendwann skalieren und hunderttausende Leute, habe ich gesagt, lass uns einmal 1.000 kriegen und dann 3.000 und dann schauen wir, wie wir 5.000 schaffen und dann reden wir über Skalierung. Aber bauen wir bitte nicht jetzt schon so einen Motor, den wir in so ein Auto reinpacken wollen. Das ist nicht, was wir brauchen und das ist in Produkte entwickeln und Firmen bauen enorm wichtig. Es gibt ja so eine englische Quote, so, if you are not embarrassed by your first product launch, you launch too late.
Ja, das muss ich auf die harte Tour lernen.
Ja, wir alle. Und es ist immer ein bisschen, du kannst nicht mit irgendwas rausgehen, ein bisschen Qualität, wenn dein Name dahinter steht und braucht es auch. Aber wir tendieren dazu, perfekt zu sein, drei Features nachzubauen, die keine Sau braucht, und, weißt?
Ich finde, das, kennst du Y Combinator?
Ja, ja, natürlich.
Ich liebe die Videos von denen, da war ja der Kerl, der Twitch gemacht hat, der hat MVPs perfekt erklärt. Der hat gesagt, everybody thinks so ein MVP ist ein warmer Eimer Wasser, dem Kunden brennen die Haare und du musst ihm jetzt mit dem warmen Eimer Wasser das Feuer löschen auf dem Kopf. Hat er gesagt, nee, ein MVP ist im Endeffekt, was hast du hier, wenn es ein Backstein ist, dann musst du den Backstein über den Kopf.
Okay, also gute Definition.
So, ist jetzt ein bisschen hart, ne?
Ja, ja. Aber die Metapher erklärt, was es sein soll.
Genau.
Ja.
Und das widerstrebt ja jeder Intuition von
total.
Mir.
Ja, und auch uns allen und so irgendwie und immer das, wir sind noch nicht fertig, eine Woche noch, einmal noch probieren, das noch dazugeben. Aber das Marktfeedback brauchst du irgendwann und so. Aber das muss man lernen, das ist ein Prozess.
Ja.
Und umso früher man das kann, und manche Leute können das auch besser, und die sagen, Beinhard, geh mal raus und schau mal, was passiert. Aber ich habe das jetzt auch ähnlich mit meinem kleinen Produkt, mit der App und so. Ich habe nur 1 Million Ideen, wie wir die perfekt machen. Aber rausgehen und einmal schauen, was los ist. Ne? Und irgendwann kommt der Punkt, der wird auch schwieriger, weil wir sind in der digitalen Welt. Und man sagt ja, you can't manage what you can't measure. Und ich habe versucht, meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu lernen, liefert mir Zahlen, ansonsten entscheide ich. Ich bin der CEO und dann sage ich, wir machen es so. Wenn du mir Zahlen lieferst und sagst, das funktioniert besser, der grüne Knopf konvertiert besser wie der rote, dann wir gehen für das, was du sagst. Zahlen können Dinge entscheiden. Wir haben 1,4 Milliarden E-Mails ausgeschickt im Jahr. Es war total essentiell, wie die Headline ausschaut. Wir haben drei Überschriften für die E-Mail immer getestet an 10.000 Leute und haben innerhalb von 10 Minuten gewusst, welche funktioniert besser. Wir haben rausgefunden, am Sonntag die E-Mail um 10 Uhr hat viel besser funktioniert als wir um 8 Uhr oder um 12 Uhr. Und diese Kleinigkeiten machen natürlich bei hunderte Millionen von E-Mails richtig viel Geld.
Dann wieder den zweiten Compound.
Genau, da ist der zweite Compound sozusagen. Wenn du
der noch tiefer liegen würde fast.
Der ist Minimum so wichtig. Und das sind halt so die Dinge, die muss man auch lernen und darum ist auch oft gut, um wieder auf Microsoft, Google und so zurückzukommen, was die schon gut können, die bauen sich schon gute Leute und ein gutes Netzwerk rundum. Sind alles keine Wunderwuzis und alle Menschen relativ ähnlich, auch bei Adidas und überall, die auch in gute Positionen, teilweise falsch besetzt in jedem großen Unternehmen. Aber ich war nervös, habe dann immer mehr gelernt, okay, everybody human being. Und du kannst da schon deinen Input geben. Und eigentlich war ich dann sogar da und dort, ich würde dann sagen, frech, aber durchaus auch ein bisschen vorlauter, weil du musst aus dieser Underdog-Position auch herauskommen, da musst du auch was sagen. Habe ja gewusst, ich habe dann auch ein paar Promotoren dort gefunden, die gesagt haben, okay, das sind Zahlen, Daten, Fakten, let's talk about it.
Ja. Ist ja auch eine andere Herangehensweise. Nee,
genau.
Ich kenne das aus ganzen Kreativarbeiten, dass immer jeder Meinung hat, dann diskutierst du über Sachen, die so wichtig sind, super lange. Und dann ist es, weil du sagtest, das muss zahlenbasiert sein. Also ich habe das zum Beispiel bei Ola Kala, bei unserer Mode, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist im Endeffekt ein Geschmacks- jeder schmeißt sein Dart-Pfeil auf eine Scheibe, wo kein Bullseye ist, weil keiner weiß, wo der kreative Erfolg ist. So, dann koordiniert sich das auf unterschiedliche Werte und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt hier, wir wählen, also 0 bis 10 und dann wird einfach hart und wir nehmen harte Durchschnitte und dann diskutieren wir anhand von durchschnittlichen Zahlen, jeder rated halt die Sache. Spart richtig viel Zeit und das Lustige ist, dass man halt sich sehr viel besser versteht, als wenn man so über die Sachen redet. Ja. Weil in Zahlen man das sehr ähnlich ausdrückt, aber verbal dann voll unterschiedliche Sichtweisen auf eine und dieselbe Sache hat. Das hat uns krass vorangebracht.
Ja. Und was ich da noch gelernt habe, passt da vielleicht gut rein. Irgendwann bist du eine Gruppe an Leuten, dass du zu groß bist, um eine Entscheidung zu treffen. Oh, 20 Leute im Meeting und so. Und was ich aber sehr gut gelernt habe, dann war für mich game-changing, war an der Harvard Business School, glaube ich, haben wir über das geredet, disagree and commit. Es geht jeder in der Runde und sagt so, das ist was, wie man, so machen wir es oder geil. So wollen wir es machen. Und du darfst aber auch aufzeigen und du bist das hier und ich darf sagen, Tim, I disagree. Also ich bin nicht deiner Meinung, weil A, B, C, D, aber 80% oder 90% sind der Meinung. Also committe ich mich jetzt zu deiner Entscheidung. Und ab dann komme ich nimmer zwei Monate später und sage, ja, aber ich habe es ja immer anders gewusst. Nein, ab dann disagree and commit.
Das musste ich lernen. Let's go. Das musste ich auch lernen. Ja. Ich konnte da gar nicht loslassen. Ich war wie so ein verbissener Hund, der dann gesagt hat, ich muss jetzt euch erklären, warum das dumm ist.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, egal, okay, ich lasse das jetzt. Und ey, manchmal hatte ich halt Unrecht. Und dann war ich aber so, bin ich jetzt glücklich, dass ich Unrecht hatte? Ja, weil es hat trotzdem Erfolg gehabt.
Genau, dann passt es auch.
Ich habe nur ein Ego-Problem.
Genau, es ist nur ein Ego-Problem vielleicht. Und es ist schöner, wenn man es ausgesprochen hat. Na, wenn ich sage, I disagree, fühlt sich viel angenehmer an, wie ich sitze drinnen und so. Ja, passt, 90%, okay, die haben es entschieden. Ich denke anders, ich habe es zumindest aussprechen dürfen. Und das hat enorm gut bei uns in der Leadership-Runde funktioniert. Weil dann hat er seine der Developer, der sieht es aus der Seite und hat einen anderen Concern gehabt oder hat ein anderes Denken darüber gehabt. Und oftmals war die Ansicht interessant und haben gesagt, hey, aber für dein Problem haben wir andere Lösung. Und haben sozusagen das Gesamtprodukt noch ein bisschen besser machen können.
Verstehe.
Und das war schon sehr gut, dieser Ansatz.
Wenn du dir jetzt anguckst, so, du hast ja mit sehr vielen unterschiedlichen erfolgreichen Personen zu tun gehabt, menschlich sowie auch geschäftlich, also aus den zwei Perspektiven, für mich ist es mehr oder weniger immer eine, weil ich irgendwie immer denke, ich habe auch, also ich misch das, also ich kann das gar nicht, also auf eine pragmatische Art und Weise muss man das trennen, aber ich kann das gar, also verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich rede dann auch automatisch über private Sachen mit Leuten, mit denen ich mich verstehe. Aber was würdest du sagen, sind so die Prinzipien, die wiederkehrenden, egal wie unterschiedlich die Leute sind in verschiedenen Erfolgspositionen, weil jeder hat ja ein anderes Temperament, aber was sind so Kernmerkmale, wo du sagst, ey, charakterlicher Natur, da siehst du also einerseits Red Flags oder so Green Flags, wo du sagst, ey, das haben erfolgreiche Leute auf so einer ganz groben Ebene gemeinsam?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, denn ich versuche es einmal ein bisschen runterzubrechen. Also ich glaube, wo ich sehr skeptisch oder vorsichtig mittlerweile bin, bei Leuten, die alles und vieles wissen. Also die überall einen Take haben und der lange ist. Leute, die mehr reden, ich habe letzte Woche ein Meeting gehabt, 30 Minuten Videocall und nach 28 Minuten habe ich mir gedacht, ich probiere in dem Meeting gar nichts zu sagen. Also ich stelle mir nicht einmal mehr wirklich vor. Weiß aber, ich werde nie wieder mit der Person reden oder antworten. Also erstens einmal, wenn wer überall alles weiß und dann noch sehr viele Takes hat. Zweites.
Was meinst du mit sehr vielen Takes?
Jetzt zu einem Thema 15 Sachen weiß. Also so viel über, außer er ist ein dezidierter Experte. Ne? Mhm. Also jetzt Fitness mit dir kann man wahrscheinlich überall tief gehen, verstehe ich. Aber wenn du jetzt zufällig auch über Rennfahren, über, über OKRs, über irgendwelche Business-Methoden, wo ich glaube, einiges gelernt zu haben und du weißt noch 10 Dinge mehr, so oberflächlich, dann ist irgendwie gefährlich für mich.
Okay, verstehe.
Zweites Red Flag ist irgendwie too good to be true. Also gerade beim Investieren. Ich habe auch mein Geld verbrannt und 1, 2, 3 Investments gemacht. Das war einfach too good to be true. Das war so, hey, das wird 10.000% in 3 Jahren machen. Und ja, eigentlich stimmt, da haben wir ein Patent, da haben wir die Dinge, da haben wir die Skalierung, da haben wir die Leute, fuck it, no way, red flag. Drittes Red Flag ist, nicht Red Flag, wo ich ganz vorsichtig bin, Leute, die keine Erfahrungen in was haben und in einen ganz neuen Bereich reingehen und sagen, das ist ihr USP. Das ist immer, das kann Vorteil und Nachteil sein. So, weißt, es noch nie gemacht zu haben. Mhm. Weil Richard Branson hat eine Fluglinie gegründet, ne? Virgin Airlines damals, weil er es nicht besser wusste. Es kann auch der Vorteil sein, aber das sind so die Dinge, wo ich vorsichtig bin. Was ich sehr mag, ist Zuverlässigkeit. Leute, die zuverlässig sind, die pünktlich sind und Leute, die dann auch delivern oder overdelivern. Das kann auch oft nebenbei sein. Der sagt, hey, beim Weggehen oder so lernst du ihn kennen, redest du über irgendwas und so. Er sagt, ja, warte, ich schicke dir was zu oder das Buch oder ich mache was. Ich committe mich was und dann macht die Person das auch. Oder macht sogar mehr darüber hinaus. Also das ist was, was ich eigentlich liebe. Ne?
So angenehme Kleinigkeiten, das ist ja gar nicht Großes.
Nein, da geht es nicht um die großen Dinge. Die kleinen Dinge nicht vergessen. Dann natürlich auch, da bin ich auch nicht immer gut, Leute beim Namen und auch beim zweiten Mal wieder erkennen und so. Ne? Das ist auch so irgendwie, der sagt, hey, erinnere ich mich, Tim, haben wir das und das und gemacht. So ein bisschen under promise, over deliver. Und ansonsten sind es eher die menschlichen Dinge. Ich habe eigentlich auch gelernt, auch beim Investieren, wo ich Fehler gemacht habe, ich hätte viel mehr teilweise von meinem Bauch hören sollen.
Ja?
Weil der Bauch da ein paar Mal gesagt hat, don't do that, don't do that. Und ich habe es dann trotzdem irgendwie, ja, es ist eine Opportunity, so ein bisschen aus ich will nicht sagen Gier, aber so aus Fear of Missing Out.
Ja,
oder
ja.
So, ja.
FOMO ist so
FOMO
schlimm.
Ist scheiße. Aber bei allem, und weil du vorher NFTs, Kryptos, bla bla bla, also habe ich durchaus da und dort auch ein bisschen Geld verloren, weil ja, wir können
man jetzt... Man ist so 99% Scam, aber diese 1%
genau,
ist so, was,
ja,
wenn...
Und, genau.
Ja, und, ja, schlimmes Gefühl.
Und wenn man da drüber steht, glaube ich, ist man sehr, sehr weit, dass man jetzt hier ein paar Angebote wieder kriegt und ich sage so, alles gut, der Hype wird ohne mich auch erfolgreich werden. Und das ist schon viel angenehmer, wenn ich da und dort sage, hey, alles gut, mir geht's so auch gut. Ja, so würde ich das sagen.
Ja, da bin ich gespannt, was bei dir so die nächsten Schritte sind. Ich bin mir sicher, dass Leute sehr viele Fragen noch haben werden. Aber das machen wir dann nächstes Mal, wenn wir uns irgendwo sehen.
Sehr
gerne. Ich muss sagen, war eine kurze, knackige, aber extrem gute Runde.
Ja, hat Spaß gemacht. Also danke, dass ich da sein habe dürfen.
Danke, dass du hergekommen bist.
Sehr gerne.
Freunde, wir sehen uns. Mach's gut.